Hallo und ganz herzlich willkommen zum Stahlwerk Doppelpass. Was ist denn los mit euch? Ja, keine Sorge. Ich bin nur der Stellvertreter vom Stellvertreter. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Wir haben 2,5 Stunden Sendung, wie immer, mit ganz spannenden Themen. Unter anderem diesem, also Nationalmannschafts letztes Spiel des Jahres heute Abend in Erevan gegen Armenien. Bedeutungslos, das wissen wir mittlerweile alle, aber da kann man vielleicht das eine oder andere auch noch ausprobieren. Außerdem sind sie übrigens auch im Hilton Hotel, wie wir hier immer am Sonntag. So, und dann schauen wir zurück auf den Donnerstag. Das war sehr emotional. Jogi Löw wurde verabschiedet, einige Weltmeister standen Spalier, viele Zuschauer im Stadion. Tja, war es jetzt wirklich ein würdiger Abschied oder vielleicht doch ein wenig dürftig? Sein Nachfolger Hansi Flick, seine Bilanz makellos. 6 Siege aus 6 Spielen, 27:1 Tore. Was ist alles schon besser geworden unter dem neuen Bundestrainer? Und das Dauerthema, das uns immer beschäftigt, in der Gesellschaft, aber auch im Fußball, Corona. Deswegen wird jetzt darüber nachgedacht, ob es eine Impfpflicht für Fußballprofis geben soll. Ja oder nein, ist da die entscheidende Frage. Sie ist so etwas wie der weibliche Gerd Müller. 314 Tore hat sie in der Bundesliga geschossen. In 96 Länderspielen immerhin 64. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Inga Grings. Bist du Trainerin, ne?
Korrekt.
Beim FC Zürich. Mhm. Wie läuft's?
Gut, sind Tabellenführer, haben gestern Derby gewonnen. Was Wichtigeres gibt es nicht.
Wie lange bist du jetzt schon da?
Seit Februar.
Seit Februar, naja, also.
Ist noch früh, ist noch frisch früh. Alles.
Wie gefällt dir die deutsche Nationalmannschaft momentan?
Torreich, viele Tore, ja, die wir sehen können, viele Debütanten. Von daher ist es okay.
Gut. Wir haben nicht nur tolle Themen heute, sondern auch eine tolle Runde. Wer kennt ihn nicht? Rainer Kallmund. Kalli, herzlich willkommen. Kalli, kurze Frage mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Wie geht's dir?
Hervorragend, sehr gut. Wie geht's dir?
Wenn ich dich sehe, geht's mir meistens auch gut.
Ich wollte doch sagen, so lange kannst du dich nicht halten. Ich habe gestern mit Florian telefoniert. Der sagt, im Januar wäre er wieder hier. Er ist wieder voll auf.
Ja, das freut uns doch alle.
Aber
liebe
ich
Grüße.
Ich bedauere dadurch, dass du wieder da bist. Das ja. Ist ja anders. Ja, ja. Okay. Kann man doch mal sagen.
Unser Sport-1-Experte Alfred Draxler. Alfred, hallo. Von der Frankfurter Rundschau, Jan-Christian Müller. Mit der Bitte, Jan-Christian hat mich gebeten, er möchte heute, dass ich ihn einmal ausreden lasse. Ich werde es versuchen.
Ah, habe ich das gesagt?
Ja. Nee, hast du mal geschrieben.
Habe ich schon wieder vergessen.
Ja, das ist doch schon länger her.
Morgen.
Der Sportchef vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, Heiko Ostendorf. Heiko.
Guten Morgen.
Und unser Sport1-Experte, Stefan Effenberg. Stefan.
Guten Morgen. Hallo.
So, mit der einen Frau stehe ich noch hier und die andere sitzt so. Na, wie viele Meter sind das? 10 Meter von mir entfernt. Jana ist auch da.
Freut wie immer an der
besonders.
Bar.
An meiner Seite, ja, toll.
Guten Morgen. Ja, das Thema beschäftigt uns nicht nur im Privaten, sondern eben auch die Fußballwelt. Das Thema Impfen. Niklas Süle wurde also vor dem Spiel gegen Liechtenstein positiv auf Corona getestet. Daraufhin mussten dann 4 weitere Spieler abreisen und sich in Quarantäne begeben. Und damit wird dieses Thema eben auch zu einem sportlichen. Hansi Flick hat gesagt, ich wünsche mir, dass so etwas nicht mehr passiert, dass eben 5 Spieler abreisen müssen. Und er möchte sich in den kommenden Tagen dazu Gedanken machen. Sie können sich jetzt schon dazu Gedanken machen, nämlich bei unserer Frage der Woche. Die lautet nämlich, sollen nur noch geimpfte Spieler für die Nationalelf auflaufen? 01379 011 011 ist wie immer unsere Nummer oder stimmen Sie ab auf sport1.de.
Ja, danke schön. 9 Tore gegen 10 Liechtensteiner, das war das Ergebnis am Donnerstag. Aber das vorletzte Länderspiel des Jahres war eigentlich nicht mehr besonders wichtig, denn die Nationalmannschaft ist ja längst für die Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert. Aber das Wie ist immer interessant unter dem neuen Bundestrainer.
Hansi Flick und die deutsche Nationalmannschaft.
bisher eine richtige Erfolgsgeschichte. Vor allem im Hinblick auf die gemeinsame Bilanz. 6 Spiele, 6 Siege, 27:1 Tore. Neuer Startrekord für den Bundestrainer. Und der Flick hat sich einiges toll entwickelt. Bestes Beispiel die Leistungsexplosion von Leroy Sané, seit er auf links spielt. Neue Leichtigkeit, gepaart mit Bissigkeit gegen den Ball. Die Mannschaft spielt flott und attraktiv, ist torhungrig, ja gierig. Es macht wieder Spaß, Länderspiele anzuschauen. Mitunter ist es sogar begeisternd. Aber ist Euphorie angebracht? Und wie aussagekräftig ist es, einem Fußballzwerg die Hütte voll zu hauen? Reicht das, um das angeschlagene Image der DFB 11 wieder aufzupolieren? In der WM-Quali ging es gegen kein einziges Top-Team. Was passiert, wenn der erste echte Gradmesser kommt? Die Zahlen lügen nicht. 6-mal Cheftrainer, 6-mal gewonnen. Aber hat Flick mit der Nationalelf wirklich die Herzen der Fans zurückgewonnen?
Stefan, die Ergebnisse sind schon mal wie erwartet oder beeindruckend. Wie willst du es
Ja, beides. Skizzieren? Man hat schon erwartet. Es ist aber auch beeindruckend. Und ich glaube schon, dass wenn du so viele Tore schießt unter Hansi Flick, ich glaube 27:1, da gewinnt man schon die Fans ein Stück weit zurück. Ja. Sie sind auf einem guten Weg. Es dauert aber noch.
Mhm. Ab wann kann man das endgültig beurteilen? Was glaubt ihr? Also ich das wird jetzt, ja im neuen Jahr nicht besser, wenn den Gegnern wahrscheinlich. Ne?
Ja, also wir Medien sind jetzt total positiv, aber man muss das auch ein bisschen einordnen. Ich stelle mir jetzt vor, Joachim Löw wäre noch Bundestrainer und 12 Spieler, die angereist sind, wären wieder abgereist und es wären noch, die Stadien wären noch leer. Dann wäre eine ganz andere Atmosphäre, das würde viel kritischer gesehen. Und ich kann auch ehrlich gesagt ein 9:0 gegen Liechtenstein. Also Liechtenstein hat 38.000 Einwohner, das ist so viel wie Neu-Isenburg. Ehrlich gesagt, das kann ich sportlich nicht seriös bewerten. Und da kann ich auch jetzt kein riesengroßes Lob aussprechen. Das ist im Grunde das zu Erwartende, zumal ja Liechtenstein auch noch 82 Minuten in Unterzahl unterwegs war.
Hast gemerkt, ich habe dich ausreden lassen.
Hat gekämpft.
Ich muss schon sagen. Wollte er sagen, gegen Liechtenstein habe ich auch mal getroffen. Deswegen, das waren ja das schöne Spiele. Damals waren das so, wie hießen das noch, Benefitspiele. Das waren ja keine offiziellen Länderspiele. Ja. Kennst du das noch?
Ja, ich muss aber nur, was der Jan gerade sagte, natürlich ist das völlig richtig, wenn er hier in Liechtenstein spielt, dann kannst du sagen, boah, waren wir heute hier aufgezündet. Aber eins habe ich festgestellt, seitdem der Hansi Flick da ist. Und das hat früher schon immer nach dem Krieg, ich bin ja ein bisschen älter wie er, der Ludwig Erhard, der das Wirtschaftswunder geschafft hat, gesagt, das A und O für Erfolg ist eine Mannschaft, ist in der Familie, ist in der Firma, ist eine gute Stimmung. Damals gab es noch den DAX, da hat er gesagt, zu 90%, 80% hängt unser wirtschaftlicher Erfolg von der Stimmung ab. Da haben große amerikanische, englische Wirtschaftswissenschaftler gesagt, nein, zu 95%. Und seit es den DAX gibt, hat er sich ja bestätigt. Und die Stimmung, auch gegen Liechtenstein, ohne jetzt das Spiel falsch einzustufen, bei den 9 Toren war die Stimmung sehr, sehr gut in allen Spielen. Mhm. Das ist ihm mal gelungen, dass da eine Stimmung herrscht, auch selbst nach Liechtenstein. Ja, da hätte sie gesagt, komm, Abfahrt nach Hause und schönes Wochenende noch. Aber jetzt war ja Stimmung, die haben da das dem 9:0 auch zugejubelt. Ich sehe es auch insgesamt, wenn man einzelne Spieler sieht, ob Barco, die dazukommen, oder der Raketenblitz aus, Salzburg. Also als Alternativen sind das noch gute Leute, wo man es nicht ganz ordentlich auch vorne besetzt, wo man immer Probleme hat. Ich will jetzt ja nicht die Namen aufzählen. Die Stimmung ist gut und das ist eine wichtige Voraussetzung für die nächsten Wochen. Stimmung ist entscheidend.
Die Stimmung war aber auch nach dem 6:1 gegen Nordirland, kurz vor Corona in Frankfurt, lagen sich die Leute in den Armen. Und da war auch eine wunderbare Stimmung. Und ein halbes Jahr später sind sie bei der EM früh ausgeschieden. Also ich bin jetzt echt noch nicht bereit, dass wir uns jetzt hier jubelnd in den Armen liegen.
Ja, also ich glaube, wir müssen gar nicht bis zum Ludwig Erhard zurückgehen. Aber eine Stimmung ist schon richtig, Kalli, da hast du natürlich
recht. Meine ich einfach.
Trotzdem ist ja gerade auch in dem Bericht und hier auch angesprochen worden, wir haben 6 Gegner gehabt, die ja nicht mal ganz zweitklassig sind, muss man sagen. Es waren echt drittklassige Gegner. Und er hat den Nacken halt die Bude vollgehauen. Das steigert auch die Stimmung wieder zum Positiven, was sehr gut ist. Aber ich glaube, wenn mal jetzt ein richtiger Gegner kommt, dann können wir
erstmal... Das sind ja die sechs. Also, ne?
Rumänien ist vom Namen her noch, Island war mal vor ein paar Jahren eine gute Mannschaft. Aber das ist ja alles nicht mehr zweitklassig.
Trotzdem haben wir das Hinspiel nicht vergessen gegen Nordmazedonien.
Richtig.
Verloren,
ne? Ich sag ja, wollte ich gerade sagen. Aber man kann gegen solche Gegner natürlich auch Probleme kriegen, nur... Die wirkliche Nagelprobe kommt erst, Stefan weiß das am besten und du auch, kommt erst, wenn wirklich die Großen kommen. Und das wird dann irgendwann spätestens nächstes Jahr wieder der Fall sein.
Das ist mit Abstand die schwächste Gruppe und alles andere wie ein souveräner Platz 1 wäre natürlich eine mittlere Katastrophe, wenn das muss man so richtig einordnen. Trotzdem ist Stimmung jetzt verbessert, auch gegen die schwächeren Gegner.
Also ich glaube ja auch, dass es geht ja auch darum, jetzt was Hansi Flick, er sucht sich ja die Spiele ja nicht selber aus. Aber ich denke, dass wenn du einfach auch eine Harmonie reinbringen willst, du einfach auch, finde ich persönlich, Spiele, die bewertet, glaube ich, keiner, der Ahnung von Sport hat, wirklich hoch. Aber dass du einfach auch mal diese Torgeiler trotzdem besitzt gegen so kleine Gegner, weil oftmals drehst du dann das Rad in der zweiten Halbzeit rum. Ich glaube, die Stimmung von den Fans, das wird angenommen, aber nichtsdestotrotz schwebt jetzt noch keiner auf Wolke 7. Aber ich finde, dass du trotzdem auch erstmal gegen so Gegner das, was die Nationalmannschaft dann auch irgendwo verbockt hat, sich wieder aufbauen muss, muss man aber auch Chancen geben.
Ich warne ja nur, was Sie als Trainerin auch täten, dass man jetzt nicht zu sehr in Euphorie verfällt.
Das macht ja auch keiner. Also ich glaube, dass du einfach auch den Spielern die Chance gibst, die jetzt leider nach Hause fahren mussten. Dadurch rücken andere wieder mal einen Fokus oder kriegen die Möglichkeit. Das ist ja einfach das Ziel und Zweck in so einer Gruppe. Alles andere zu bewerten wäre...
Zumal wir bei der WM jetzt auch...
Du warst im Stadion doch auch, ne?
Ja, ich war auch im Stadion.
Wie war die Stimmung denn jetzt mal?
Also ich kann das unterschreiben, was Kalli gesagt hat. Also die Stimmung war top. Man hatte ja im Vorfeld auch so ein bisschen die Befürchtung, November, verregneter Novemberabend in Wolfsburg gegen Liechtenstein, da kommen vielleicht 5.000, 6.000 Zuschauer. Das war jetzt nicht der Fall, die Hütte war voll. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Leute von Anfang an Bock drauf hatten auf dieses Spiel. Dann ist natürlich vieles auch gut gelaufen. Man ging früh in Führung, es gab den Elfmeter. Eins vor nach dem anderen, dann ist das natürlich auch ein Stück weit ein Selbstläufer, ne, an so einem Abend. Aber was ich eigentlich sagen wollte, nächstes Jahr bei der WM wird Deutschland ja nicht in Topf 1 sein. Das heißt also, ein Brett kriegen wir auf jeden Fall bereits in der Gruppe zugelost. Und dann wird sich halt zeigen, wie weit diese Mannschaft wirklich ist. Also wir haben im März, glaube ich, noch zwei Länderspiele, die noch nicht feststehen. Da wäre es, glaube ich, wichtig, dass man da vielleicht einen hochkarätigen Gegner mal bekommt, weil das bringt einen auch nur bedingt weiter, finde ich, wenn man dann 9-0, 6-0, 7-0 gewinnt. Da braucht man jetzt halt auch mal einen.
Also ich finde schon, es ging sich ja auch für die Nationalmannschaft darum, die Zuschauer zurückzugewinnen. Wie würden wir heute diskutieren, wäre das Spiel 1-0 ausgegangen? Oder 2-1 gegen Liechtenstein. Es war 9-0. Natürlich ist der Gegner zweit- oder drittklassig, brauchen wir nicht drüber reden. Aber
das Hinspiel war nur 2-0, Stefan.
Ja, aber das 9-0, um die Zuschauer zurückzugewinnen, finde ich, ist enorm wichtig. Und die Jungs und auch Hansi Flick wissen doch, was sie noch zu tun haben auf dem Weg zur WM. Also natürlich brauchen sie einen starken Gegner mal im März, um richtig zu testen, auch klar. Aber Stand heute finde ich schon, dass sie auf einem guten Weg sind.
Richtig, aber Stefan, wir haben hier oft genug gesprochen, wo die Probleme auch liegen. Wir haben keinen wirklich echten Mittelstürmer. Wir haben auf den Außenbahnen Probleme. Und die Gegner sind nicht jetzt dazu angetan, dass man jetzt schaut, diese Probleme wirklich zu lösen.
Aber Mittelstürmer, Alfred, sorry, dass ich unterbreche, aber Mittelstürmer hat sich jetzt ja ein bisschen was getan. Also ich finde, wir saßen hier vor 3-4 Monaten noch, da haben wir genau dieses Thema gehabt. Jetzt sind plötzlich 3-4 Leute da. Adeyemi hast du gerade schon angeführt. Metscher hat eine super Entwicklung gemacht bei Wolfsburg. Burkhardt war noch nicht mal dabei. Den habe ich jetzt ein paar Mal in Mainz gesehen. Den finde ich richtig, richtig klasse. Ist auch ein anderer Stürmertyp, der bei der U21 schon sehr erfolgreich ist. Also ich finde, vorne hat man jetzt endlich mal wieder ein bisschen Auswahl.
Auch in der Abwehr. Also Burkhardt sehe ich jetzt nicht als reinen Mittelstürmer. Da sehe ich schon im Matcher, muss ich sagen.
Ja.
Aber man kann jetzt auch nicht sagen, wir haben sie jetzt, sondern auch das braucht Zeit.
Natürlich.
Ja, und den werden wir auch nicht aus dem Hut zaubern können, auch nicht im Frühjahr und auch nicht zur WM in Katar. Ich denke, grundsätzlich ist es wichtig, diese Stimmung. Ja, und die Stimmung ist positiv und das sollten wir jetzt kurz vor Weihnachten auch mal mitnehmen. Und das haben sie auch verdient. Ja, sie mussten viel Kritik einstecken, sie haben viel auf den Nuss gekriegt, auch wenn die Gegner drittklassig oder zweiklassig sind, keine Frage. Aber ich denke, da kann das Publikum auch mal applaudieren.
Egal, zum...
Aber du bist ja was der Alfred gerade noch mal sagte.
Ja.
Es ist ja auch, als mit 2014... Weltmeister war mit dem Auftaktspiel 4 Tore gegen die Portugiesen. Da war entscheidend der Boateng hat den Ronaldo ausgeschaltet und der Hummels hat noch einen Kopfballtor Standard und der Müller drei gemacht. Im Grunde genommen haben wir 2014 auch nicht den sogenannten Stoßstürmer. Er hat immer den abknickenden Stürmer. Nachher kommen es der Götze rein. Ich habe damals gesagt,
da war der Klose damals
25 Tore gemacht oder 26.
Aber da war noch Klose dabei.
Habe ich dem Jugi gesagt, sprech doch mit dem Kiesling. Sagst du, ich würde dich gerne mitnehmen, aber du bist nicht bei mir in den ersten Elf. Wenn es brennt und ich muss einen mit der Brechstange haben, setze ich dich ein. Ich sage dir jetzt, ich hoffe, dass ich dich nie einsetzen muss. Dann ist immer dicke Luft. Und linker Verteidiger hatte man auch nicht. Der Wolf von Schalke hat mir gesagt, komm, jetzt spielt hinter der Hövedes, Sicherheits am Abendsplatz. Der hat da hinten den Rasenplatz getreten, hat auch das Tor noch mit vorbereitet, das 1-0. Und es hat geklappt. Du musst das Beste aus der Situation machen. Aber ich habe dir ja nicht widersprochen.
Guck mal, die einzige Expertin, die aber hier sitzt, oder? Die es beurteilen kann, weil sie selbst auf Weltklasse-Niveau gespielt hat, ist Inka. Wie siehst du die Stürmerproblematik in der Nationalmannschaft?
Ja, also ich
glaube, gibt es keine?
Doch. Doch, also muss man ja schon die Kirche im Dorf lassen.
Oh, ja.
Alles klar.
Hast du sofort gemerkt, ne?
Ich fange gut an. Ist noch früh eigentlich. Aber ich glaube, dass was die Deutschen ausmacht, ist definitiv, dass wir viele Spieler haben inzwischen, die viele Tore machen. Aber Fakt ist auch, dass wir definitiv die reinen Stoßstürmer auf hohem Niveau, da sehe ich in Burkhardt nämlich auch nicht, noch nicht haben. Und jetzt hat es ja der DFB auch endlich mal erkannt. Ich glaube, dass die Vereine jetzt immer mehr auch darin investieren sollten, das auch mal ein bisschen mehr zu spezifizieren. Aber auch das werden wir nächstes Jahr nicht aus dem Hut zaubern können. Ich glaube, dass wir dann über die Breite, die wir dann drumherum haben, mit Müller, mit Sané, der gute Gnabry, der jetzt natürlich nach Hause musste, kannst du wiederum schönreden und sagen, dass du sehr viele Spieler hast, die du auch erstmal ausschalten musst, weil alle können Tore schießen. Aber nochmal, die Problematik Stürmer, die führen wir ja nicht jetzt seit einem Jahr. Aber Fakt ist, dass sie auch im deutschen Jugendfußball sehr rar ist.
Die Diskussion führen wir nicht erst seit einem Jahr. Dennoch wurde jetzt Thomas Müller zum Beispiel auch auf der Pressekonferenz die Woche noch mal danach gefragt. Und er hat, finde ich, die erste richtige Gegenfrage gestellt. Er hat nämlich gesagt, also suchen wir einen Stürmer, der Tore schießt? Oder suchen wir wirklich so einen klassischen Brecher? Also was ist jetzt der Stürmer? Was wollen wir denn? Ist Lewandowski? Ist das ein,
ja, am besten beides natürlich.
Ja, am besten beides, genau. Ja, das haben wir natürlich nicht. Aber ich glaube, wenn einer die Tore macht und 10, 12 Tore schießt, ist ja scheißegal, ob das jetzt ein richtiger Brechertyp ist und ein klassischer Neuner oder ein abkippender Neuner, ist doch in dem Fall egal. Wir wollen doch einen, der regelmäßig Tore schießt. Und ich glaube, davon haben wir ehrlicherweise genug. Also ich sehe die Probleme weniger in der Offensive als in der Defensive.
Okay, Inka, du hast eben Leroy Sané angesprochen. Mhm. Wir schauen mal auf seine beiden Tore vom Donnerstag. Steffen, was ist mit ihm passiert? Im positiven Sinne natürlich.
Ja, musste ja viel Kritik einstecken. Ich glaube, die hat er sich zu Herzen genommen, hat seine Spielweise ein bisschen verändert, eben auch für die Mannschaft zu arbeiten. Das ist schon mal der Anfang. Und nicht stehen zu bleiben und zu gucken, wenn ich den Ball verliere, sondern wirklich versuchen, auch nachzusetzen. Das kommt Punkt 1 bei den Fans gut an und auch Punkt 2 bei der Mannschaft. Ich glaube, das war ein ganz entscheidender Schlüssel. Und damit gewinnt er seine Leichtigkeit, dass er Qualitäten hat. Darüber brauchen wir nicht reden. Und jetzt ist er an so einem Punkt, wo er das aber konstant auf Strecke bringen muss.
Okay.
Das ist das alles Entscheidende.
Jana, du hast noch ein paar Daten dazu. Ne?
Genau, wir wollen mal das unterlegen, was Stefan gerade gesagt hat. Hoppala. Also, Leroy Sané, wir erinnern uns nochmal an den zweiten Bundesligaspieltag im August. Heimspiel der Bayern gegen den ersten FC Köln. Und wir schauen bzw. hören nochmal rein. Das ist nämlich das viel Entscheidendere. Also, Leroy Sané mit einigen unglücklichen Aktionen, wie auch diese hier. Und dann eben, jetzt hören wir es, die Pfiffe der Fans. Später wurde er im Spiel dann auch noch ausgewechselt. Und daraufhin gab es dann auch noch den ironischen Applaus der eigenen Fans aus den eigenen Reihen eben. Das tat schon weh. Das war übrigens das letzte Spiel von Leroy Sané bisher auf der rechten Seite. Dann eben diese Umstellung unter Julian Nagelsmann auf links. Und wir haben uns mal seine Zeit bei den Bayern bis zu diesem Köln-Spiel angeschaut und eben ab diesem Köln-Spiel. Also, seit Beginn der letzten Saison gab es für ihn 12 Tore, 15 Vorlagen in 60 Spielen. Seit diesem Spiel gegen Köln und eben dieser Umstellung auf links sind es 12 Tore und 12 Vorlagen in nur 20 Spielen. Das sind alle 59 Minuten ein Scorerpunkt.
und eben auch im DFB-Team. Unter Hansi Flick läuft er jetzt nur noch über links aus, eben entweder als Linksaußen oder auf der halblinken Seite. Und das scheint ihm richtig gut zu tun. 4 Tore in 5 Spielen auch im Nationaltrikot. Und Alfred, Wortspiele sind ja eigentlich eher euer Ding, aber Leroy Sané ist wirklich derzeit in Sahneform. Und dafür gibt es dann auch völlig zu Recht Sonderlob vom Bundestrainer.
Ich zahle mal für dich, ne? Ist das okay? Also. Wobei die Zahlen sind beeindruckend. Ja, Christian, muss man jetzt mal sagen, ne? Hat er sich, ja, hat das, die Kritik ihm so gut getan, wirklich? Dass er
an sich das Beeindruckende hat? Ist halt auch, dass er offenbar die Kritik auch positiv verarbeitet. Weil das war ja nicht nur jetzt bei diesem Spiel gegen Köln. Das war nochmal so ein Höhepunkt. Davor ist er ja auch schon bei Flick mal ein- und wieder ausgewechselt worden. Und bei der Europameisterschaft war er ja irgendwie in der Öffentlichkeit so die Symbolfigur des Scheiterns. Er ist dann im entscheidenden Spiel in England, in Wembley, erst in den letzten 10 Minuten eingewechselt worden. Es gab ja andere Spieler, die auch nicht gut gespielt haben. Also von Thomas Müller und Serge Gnabry hat man auch nicht viel gesehen. Aber die Kritik ging ziemlich zentral dann auf Sané. Und das muss man ja auch erstmal abkönnen und verarbeiten. Und das finde ich, das hat er dann doch bemerkenswert gut gemacht.
Ja, wichtig ist ja, dass du dir die Kritik auch zu Herzen nimmst, ja, und dich auch damit auseinandersetzt. Die annimmst, das hat er ja anscheinend getan. Mhm. Und darüber hinaus dürfen wir auch nicht vergessen, er hatte immer die Unterstützung von seinen Teamkollegen bei Bayern München, die ihn immer auch öffentlich gepusht haben, auch Nagelsmann. Und ganz entscheidend, das hat Diana ja auch gesagt in ihrem Bericht, war die Versetzung eben auf die linke Position. Und das ist ja offensichtlich, dass er sich da wohlfühlt oder wohler fühlt. Und das sind die Argumente dafür, dass er Stand heute wirklich einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat.
Also kann man das Hansi Flick vielleicht vorwerfen? Bei Bayern hat er es ja nicht gemacht. Da hat er ihn ja nicht dort spielen lassen.
Also ich halte auch, da gebe ich Stefan recht, den entscheidenden Grund für seinen Formhoch in dem Wechsel auf die linke Seite. Nur für mich ist das überhaupt keine Überraschung. Ich habe ihn ja schon in Schalke schon als Jugendlichen gesehen. Er hat in Schalke schon immer links gespielt. Und plötzlich war er dann auf der rechten Seite. Man hat erzählt, er soll der neue Robben werden und so weiter. Ich habe mich da schon gewundert, warum der über rechts überkommt. Er hat in Schalke, ist er als Linksaußen groß geworden, ist in der Bundesliga auch als Linksaußen noch zu Manchester City gewechselt. Und plötzlich spielte er rechts. Mich hat das immer gewundert. Und jetzt
er hingehört. Du hast ja Arjen Robben angesprochen. Das war vielleicht die Idee, weißt du, mit dem linken Fuß nach innen zu ziehen.
Aber vielleicht ist er kein Arjen Robben, sondern er ist ein Leroy Sané, der über links kommt und dort auch seine großen Stärken hat.
Aber Alfred, er hat natürlich bei Manchester City selbst in der Meistersaison auch fast alle Spiele auf der linken Seite gemacht. Und dennoch hat dann sein Trainer Pep Guardiola, der ja auch ein bisschen Ahnung vom Fußball hat, dann doch nicht mehr so viel Wert darauf gelegt, dass Sané unbedingt bei Manchester City bleibt. Also ich glaube, dass das nicht nur die Position ist, sondern dass, wie Stefan das eben auch gesagt hat, bei ihm selber auch eine Entwicklung noch dazu kommt.
Ich sage ja nicht, dass es nur die Position ist, aber ich glaube, die Sicherheit, die er auf links hat, die führt auch dazu, dass er sich also besser fühlt und dass er auch dann besser spielt.
Aber sind natürlich auch ein paar Sané, das ist ja ein hochkreativer Spieler, der ja wirklich von seiner Kreativität lebt. Man kann ja diese Spielertypen Robben und Sané gar nicht vergleichen. Nein. Auch wenn sie beide den starken Linken haben, lebt ja Robben eher vom Tempo, um von 1-gegen-1, um nach innen zu ziehen. Sané hat darüber hinaus mehr Kreativität. Das ist eine andere Spielweise und von daher...
Findest du wirklich so viel anders?
Ja.
Ja, schon.
Im 1-gegen-1
hat er mal den Ball gekriegt und hat das Tempo aufgenommen und das 1-gegen-1 gesucht, ganz klar.
Und sofort
bei Sané, der sucht auch nach gewissen Räumen und den Ball auch mal durchzustecken, das ist schon ein Unterschied. Du warst Innenverteidiger, du weißt es nicht.
Also ich glaube, was du eben ja mal gesagt hast...
Ich hätte nicht verfolgen können, das reicht.
Auch zu Bayern München noch mal mit den Leuten, da hast du ja dann Coman, da hast du Gnabry, da hast du Sané, das ist schon alles erste Sahne, auch was dahinter steht, mit Müller, der dich dann noch richtig ins Spiel bringt. Ich glaube, weil ich das von vielen gehört habe, von der Vereinsführung, alle, du hast eben den Nagelsmann genannt. Ich glaube, dass es dem Nagelsmann gelungen ist. Ich habe auch mit dem mal länger gesprochen und er hat mich begeistert, aber auch alte Knochköpfe wie so ein sagen wir mal, so ein Beißer mit den Kahn, wenn du den begeistern willst.
Ach so, ich
dachte schon, da musst du schon was einfallen lassen. Und ich glaube, diese Ansprachen, die der auch an diese Spieler genommen hat, das hat dem Jungen auch letztendlich gut getan. Was du jetzt sagst, Jan, als der weg ist, da war der auch verletzt bei, ich meine, der Guardiola ist ein guter Trainer, hat aber schon viele Spieler ausgewechselt. Und als der nach Deutschland kam, war der auch nicht fit. Ja. Der war also verletzt, der ist operiert worden, auch nachweislich. Der hat auch
sicherlich nicht den ganz gefestigten Charakter, wie er dann angefangen hat. Aber Löw ist jetzt mit der Ansprache Nagelsmann, das sind ja da doch drei super Außenstürmer, alles fast Weltklasse, muss man sagen. Dann den Lewandowski dahinter, da musste dann schon, der hat den schon richtig gepackt, auch natürlich mit der ganzen Konkurrenzsituation.
Ich glaube einfach, dass das Vertrauen,
ne, ist und das Vertrauen ist da.
Das ist ein kreativer, ein sensibler Typ, der schon auch mit einer extrem hohen Erwartung hier hingekommen ist nach Bayern, dann ausgepfiffen wird, dann vielleicht nicht die erste Position, dann auch immer Ein- und Auswechslung. Das sind einfach alles Menschen. Das ist nicht einfach, aber nichtsdestotrotz brauchst du auch ein bisschen Zeit. Und das, finde ich, macht Nagelsmann bisher in allen Vereinen, wo der war, dass er die Spieler richtig anpackt, denen auch das Vertrauen gibt, die aber auch lässt, weil ich kann nicht einen Sané irgendwo in eine Schublade packen und sage, du musst das und das spielen, sondern ich muss einfach auch kreativ ihm auch lassen. Er hat aber auch allerdings eine Mannschaft, das, was ich einfach extrem begeisternd finde bei Bayern, die den von A bis Z schützen, B schützen, aber auch genau wissen, was der Junge kann. Und das ist dann einfach irgendwann, dass er dann explodiert, weil er die Qualität hat. Das ist ja völlig normal. Aber ich finde, man muss da schon Kontenance ein bisschen wahren und ein bisschen Zeit geben.
Du bist nicht böse. Hast du gerade gedacht, das sind auch nur Menschen?
Ja.
Auch wieder. Stefan hat auch schon.
Das ist gut hier so.
Wenn ich schon mal hier sein darf, dann muss ich leider auch ein bisschen streng sein. So, wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause. Gleich zwei Spieler sind nicht dabei. Marco Reus ist abgereist, Manuel Neuer auch. Großes Thema Belastungssteuerung. Nachvollziehbar, ja oder nein? Und dann schauen wir nochmal auf den Abschied von Joachim Löw am Donnerstag in Wolfsburg. Ein paar Weltmeister waren da, aber wo war eigentlich der Rest und war es wirklich ein würdiger Abschied? Alles gleich bei uns. Jetzt nutzen Sie erstmal die Chance auf 100.000 Euro bei unserem Gewinnspiel. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Münchner Flughafen, der Stahlberg, Doppelpass, Thema Nationalmannschaft, wir gehen nochmal zurück. Donnerstag, Joachim Löw in Wolfsburg beim Spiel gegen Liechtenstein. Wir haben eben die Bilder schon mal gesehen, zeigen Sie gerne noch einmal. Klatscht hier seine Weltmeister ab, zumindest die da waren. Das waren nicht allzu viele. Heiko, du warst da. Ja, dir hat das gar nicht gefallen, das Ganze, ne?
Nee, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es war im Vorfeld eigentlich schon so, dass man sagen musste, okay, November, Wolfsburg, Liechtenstein, bei allem Respekt, klingt jetzt noch nicht nach großer Fußballwelt. Jetzt war es, muss man fairerweise dazu sagen, im Vorfeld auch nicht möglich, weil, wenn ich richtig informiert bin, wollte Jogi Löw es in Stuttgart nicht beim ersten Spiel von Hansi Flick, weil er gesagt hat, er möchte ihm da auch die Bühne lassen.
Das ist ja auch okay, ne?
Was er für Löw spricht, finde ich. In Hamburg ging es aus terminlichen Gründen nicht. Also war man halt bei Wolfsburg. Und Benedikt Höwedes, der das Ganze ja organisiert hat als Projektleiter, der hat gesagt, man wollte das nicht mit ins neue Jahr nehmen. Also man hätte es ja auch im März machen können beim Länderspiel gegen Brasilien oder England in Dortmund. Ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer, meiner Meinung nach. Man wollte es nicht mit ins WM-Jahr nehmen. Mache ich auch noch einen Haken hinter. Also findet das Ganze in Wolfsburg statt. Und dann dauert das Ganze irgendwie 90 Sekunden, waren es, glaube ich, insgesamt. Der Jogi hat nicht mal ein Mikrofon in die Hand bekommen, um einmal den Fans Danke zu sagen, die wirklich Bock hatten, die ihn auch gefeiert haben. Also es war ja nicht so, dass da eine Anti-Löw-Stimmung war, im Gegenteil. Es gab Sprechchöre, es gab Plakate und dann sind da sechs Weltmeister angereist. Neben denen, die da waren, die haben nicht mal ein richtiges Spalier hinbekommen und am Ende kriegt er von Peter Peters in Sneakern eine Urkunde in die Hand gedrückt. Also wenn das dann der große Abschied für unseren Weltmeistercoach ist, dann muss ich sagen...
Einen Satz sagen, ich tue direkt nach Elliot Mehren. Ja. Das war große Scheiße. Das muss man einfach so sehen. Also wir müssen ja mal klar sagen, was jetzt der Heiko schon sagt, Jogi Löw, der Perber, ja, Helmut Schön und Franz Beckenbauer sind Weltmeister geworden. Jogi Löw hat mit knapp 200 Länderspielen die meisten Spiele gemacht, damit natürlich auch die meisten gewonnen. Da wäre ein bisschen mehr Lametta schon erforderlich gewesen. Für mich der Gewinner, den besten Auftritt, das ist ja keine Kritik an Benny Höwedes, der ja nur in seinem Rahmen das sich bewegen kann. Der beste Satz für mich an dem Abend hat Hansi Flick auch gegangen. Der hat gesagt, ohne
Jogi Löw, der mich damals angerufen hat, mir diese Chance gegeben hat, als verhältnismäßig unbekannter Trainer über die Co-Trainer-Situation mich da reinzubringen, würde ich heute nicht setzen. Das hat alles, was der DFB gemacht hat, voll in den Schatten gestellt. Ne, das muss ich sagen, das war für mich noch der Satz.
Ja, und das ist ja, also die Wertschätzung für Jogi Löw haben ja durchaus auch, sorry, die Wertschätzung für Jürgen Löw haben ja durchaus auch andere gezeigt. Flat rate. Also er war beim Bundespräsidenten eingeladen, eine Woche vorher. Sorry, ich wollte jetzt hier nicht.
Ich habe eben, pass auf, weil es für einen guten Zweck ist. Schreib du nur auf, ich habe 50 Euro schon gegeben für einen guten Zweck.
Ja, du hast,
und dann schmeiß ich noch für dich rein. Ich laufe jetzt nicht mehr rein, als Schluss aus. Ja, Nikolaus, guck mal, der die meisten Sätze spricht. Und Platz früher, der sagt, hier bezahlen, hast du ein böses Wort gesagt.
Also die Flatrate kann ich bestätigen. Ich saß daneben. Um nochmal darauf zurückzukommen, der Bundespräsident hat Joachim Löw eingeladen als ersten Bundestrainer aller Zeiten. Ich glaube, das sagt auch ein bisschen was aus. Also es gibt, glaube ich, auch Leute, die es dann richtig eingeschätzt haben, was man dem Mann zu verdanken hat. Und unabhängig von den letzten 3 Jahren, die dann vielleicht sportlich nicht so gelaufen sind. Aber ich finde, wir sprechen über 15,5 Jahre Jogi Löw und da wäre einfach, hätte er mehr verdient gehabt.
Also ich glaube, dass das Wolfsburg nicht das Problem ist. Der Fernsehzuschauer kriegt das ja gar nicht mit, ob Wolfsburg oder woanders.
Ja.
Und der Fernsehzuschauer ist ja nun mal die große Masse bei so einer Veranstaltung. Also ich finde, was der DFB sich da geleistet hat, wenn er denn der Organisator ist, finde ich auch, du hast Scheiße gesagt. Ich sage, das ist eine Unverschämtheit.
Auch zahlen.
Nein.
Das diskutieren wir gleich aus.
Am meisten enttäuscht bin ich allerdings, da will ich den DFB mal außen vor machen, von den Spielern. Weil er ist Weltmeister geworden, er hat großartige Länderspiele, er hat uns Turniere gemacht, wo wir fasziniert vor dem Fernseher saßen. Es sind Heerscharen von Nationalspielern, die er groß gemacht hat. Und da stehen da irgendwie 6 Hanseln. Ja. Ich weiß gar nicht, wo die alle waren. Wo war denn Mario Götze?
Vor allem darf man ja nicht vergessen, wer überhaupt da war.
Ja, ich sag ja, wo war denn Mario Götze? Da waren mal Götze,
den der schön rasiert hat, Boateng. Wo
die waren da.
Der ist aus Lyon angereist.
Schweinsteiger, ja. Lahm.
Aber wo waren denn die im Finale waren? Es war von den Spielern war es komplett respektlos. Und es gab ja auch nie eine Information, warum die nicht gekommen sind. Wenn da jetzt er eine Ansprache halten kann, eine kleine, er auch öffentlich noch mal gelobt wird und dann wirklich da 30 Spieler mit einem Spalier stehen, hast du eine ganz andere ganz Verabschiedung. Und wenn es nicht nur 2 Minuten dauert, sondern vielleicht 10 Minuten, so viel Zeit muss ja wohl sein. Also ich war von den Spielern am meisten enttäuscht.
Total. Wenn man dann mal ein bisschen liest, war ja, glaube ich, ein Schweinsteiger, der ja abgesagt hat, kurzfristig,
weil die Kinder krank waren.
Ich hoffe, sie sind wieder gesund.
Ja, ist ja gut.
Ja, hoffe ich auch.
Ein Lahm hat abgesagt, weil die Frau, glaube ich, irgendeine Party gemacht hat. Mario Götze hat sich direkt gemeldet, er telefoniert nochmal mit ihm. Also das finde ich halt auch, das finde ich schon heftig, diese Wertschätzung, diesen Respekt. Und dann nehmen wir auf der anderen Seite einen Boateng und einen Podolski, die fliegen dahin und fliegen am anderen Morgen mit der ersten Maschine zurück. Das ist Respekt. Und das sind aber auch für mich Typen und Charakteren. Und
absolut.
Das fand ich schon,
und da muss
schon
ich sehr halt traurig. Sagen. Ja. Gut.
Was hätte der DFB denn besser machen müssen? Alles, sagst du jetzt.
Ich erinnere mich noch, als Helmut Schön damals verabschiedet wurde, hat, glaube ich, Udo Jürgens der Mann mit der Mütze gesungen. Da wir halt an der
Mittellinie. Aber das Spiel ist abgebrochen worden nach 60 Minuten.
Das war in Frankfurt, glaube ich, das Nebelspiel. Ne?
Ist abgebrochen worden.
15.
Da konnte aber keiner was dafür.
Wollte ich gerade sagen.
Stimmt,
das widrige Umstände sind das, da weißt du doch.
Ja, der DFB sagt, dass das UEFA-Protokoll nicht mehr als 1,5 Minuten zugelassen hätte. Ich habe gehört, dass es hinterher dann im trauten Kreis noch sehr schön gewesen wäre. Das mit den Spielern sehe ich genauso. Also ich glaube, wenn da jetzt irgendwie ein Länderspiel stattgefunden hätte, wären die kranken Kinder wahrscheinlich nicht der Grund gewesen, nicht anzureisen. Das Spalier war sehr dünn. Es waren aber auch halt nicht die. Also es haben sich ja auch einige Spieler gewundert, warum sie nicht eingeladen waren. Also von Jens Lehmann habe ich so einen Tweet gelesen.
Okay. Jens Lehmann war ja bei ihm kein Spieler.
Wie bitte?
Jens Lehmann war ja bei ihm kein Spieler.
Ja, da war ja schon Co-Trainer, der Flick.
Ne? Ja, Co-Trainer. Aber er ist Weltmeister geworden. Die Weltmeistermannschaft musst du mindestens da stehen.
Ja,
weiß nicht, wie. Stefan, sag du.
Ich finde jetzt, dass Jens Lehmann nicht dabei war, war vielleicht gut so. Für alle, die da waren.
Wie soll man das jetzt verstehen?
Das machen wir nächste Woche in der Sendung.
So, da bin ich ja nicht da.
Also die größte Enttäuschung, da kann man dem DFB vielleicht nicht wirklich einen Vorwurf machen, ist wirklich, dass die drei Gesichter, und das ist nun mal ein Schweinsteiger, ein Lahm und auch ein Götze, der das entscheidende Tor gemacht hat im Finale, dass die nicht anwesend waren aus Gründen, die ich jetzt nicht nachvollziehen kann. Das ist eigentlich die größte Enttäuschung. Mhm. Na, und das haben wir gerade alle besprochen. Das hat was mit Respekt zu tun. Die hat er dort nicht bekommen. Das sehe ich auch so. Also aber es war ja kein, und das wussten sie ja nicht erst am Tag vorher. Ja, also das ist ja von der Organisation her lange geplant. Also das auch die Absagen mit der Begründung kann ich nicht nachvollziehen. Bei so einem großen Tag, bei einem großen Trainer. Also wenn Ottmar Hitzfeld jetzt mal abtreten würde oder wie auch immer, dann wäre selbstverständlich da, weil ich ihm ja auch so viel zu verdanken habe. Und ich glaube, das haben die Spieler vergessen.
Also das muss man natürlich auch sehen, was du sagst. Wie Lahm, der ist bei ihm Kapitän geworden, hat bei ihm den großen Aufschwung gemacht. Oder wenn du sagst, jetzt Schweinsteiger, wenn man sieht, 2014 beim DFB-Pokalfinale, habe ich noch in Berlin gesehen, da war der verletzt, hat nicht gespielt, doch Lahm war verletzt, da hatte man viele Sorgenfalten gehabt. Und dann ist auch Schweini, der war ja zunächst auch nur auf der Bank, der hat ihn trotzdem mitgenommen, hat ihn da gepflegt, aufgepäppelt. Nachher im Endspiel, der Schweini hat ja dann nicht überragend gespielt, aber im Endspiel war der ein Leader. Der hat gekämpft, der hat aus jedem Knie, aus jedem Auge, der hat überall geblutet, der ist da zur Sache gegangen. Der hat gesagt, wir lassen uns von den Gauchos hier nicht die Butter vom Brot nehmen, ist vorne wegmarschiert. Aber er darf dabei nicht vergessen, dass er vorher gar nicht mehr auf der Liste stand und noch verletzt war. Das muss man ihm versagen. Und dann hat Jogi gesagt, der will ich da drin haben. Aus, Ende, Feierabend. Das ist genau die Klasse, oder nachher nochmal den Mario Götze kurz vor Schluss gebracht, der dann sein goldenes Tor schießt. Da bin ich auch klar, die drei müssen dann da auch sein. Und das ist auch nicht nichts mit 5 Minuten UEFA. UEFA kann mir am Arsch lecken. Das sage ich. Ich fange jetzt hier den Frauenkuh. Das sage ich. Ich fange mit der Ehrung um 15:15 an. Mit Musik, mit Ramba, Zamba, der UEFA, da kriegt man von der UEFA, gebe ich eine Briefmarke auf den Arsch. Ich sage, mir hast mal nichts zu sagen. Ab 5 vor bist du hier der Chef und ansonsten hast du hier nichts zu kamellen, ist doch ganz klar.
Genau so ist es. Und gibt es ja wenig hinzuzufügen. Ich finde nur, was auch ein bisschen untergeht, wenn wir über Respekt reden, und der DFB sagt ja auch mal, es soll sich nicht alles auf Personen fokussieren. Da waren ja noch ein paar andere, die verabschiedet wurden, ne? Die auch 20, 25 Jahre beim DFB gearbeitet haben und nicht so in der ersten Reihe stehen. Das wurde dann 10 Minuten vorm Anpfiff an der Eckfahne gemacht. Das hat gar keiner mitgekriegt.
Andi Köpke war, glaube ich, auch
da. Ja, Andi Köpke war dabei, Thomas Schneider und noch ein paar.
Urs Siegenthaler. Der Arzt, Sepp Schmidt,
der 25 Jahre, glaube ich, beim DFB dabei war. Also um gut, die ging es ja.
Guter Abschied.
Um
die Eckfahne oder wie?
Ja, Richtung Eckfahne. Das hat gar keiner mitgekriegt. Das groß angekündigte emotionale Video, was laufen sollte, das lief, glaube ich, 45 Minuten vor dem Anpfiff.
Das habe ich zum Beispiel, ich war ja da auch. Das habe ich.
Ja, du kamst auch wieder erst 5 Minuten vor Anpfiff.
Ich habe es nicht mitgekriegt, ehrlich. Also es war irgendwie Missglück, das Ganze.
Aber ist es so, dass du immer 5 Minuten vor Anpfiff kommst?
Der haut mich in die Pfanne da. Also.
Inga, vielleicht, du warst ja auch in Amerika, ne?
Ja, genau.
Da geht man mit seinen, Anführungsstrichen, Helden ein bisschen
anders
um. Besser
ja, um, ja, ne? Wir, als ich in Chicago gespielt habe, habe ich mir dann natürlich auch viele Footballspiele angeschaut. Und da ist es dann ja tatsächlich so, dass vor einem Footballspiel dann ein normaler Soldat einfach auch mal geehrt wird und einfach auch wirklich diesen Stolz und auch diesen Dank über Land bezogen, was er dann eigentlich auch leistet, dann wirklich vor 70, 80, 90.000 dann aber tatsächlich im Mittelkreis, also den gibt's ja beim Football nicht, aber schön Mitte des Feldes, dann auch riesen Leinwand, also da hast du dann eine Prozedur von 4-5 Minuten, wo du denkst, geil, ich weiß, warum ich das mache. Und diesen Dank auch zurückzuerhalten, das fand ich schon sehr beeindruckend. Da könnten wir uns eine Scheibe von abschneiden.
Das kapieren dann hier die Verbände halt nicht. Ne? Also, dass dann die UEFA ihr Protokoll da einhalten will. Die Mannschaften stehen aber da halt schon.
Wer hätte das denn machen sollen?
Ja, ich bin aber schon der Meinung, wenn du vorher angerufen hättest, auch mal mit der UEFA.
Nein, das hat
und bei dem Spiel
Kalli, das hat Stein gegen
Deutschland, also, wo auch der letzte doof hat gemerkt, dass es darum nichts mehr geht. Weder für Liechtenstein noch für Deutschland. Wäre es vielleicht möglich gewesen zu sagen, wir bauen diese Abschiedszeremonie mit 15 Minuten um in die Anschlusszeit rein, weil es ja keine Wettbewerbsverzerrung mehr geben konnte.
Ja, oder du machst es
Schalli, lass mich mal eins sagen.
Ich glaube, dass es möglich gewesen wäre. Ja. Zumindest sollten hätten sie sagen können, wir haben es versucht, die FIFA, die UEFA hat es abgelehnt. Aber wir werden es vermutlich
Schalli, versucht trotzdem, haben. Auch wenn du es länger machst, stehen da trotzdem nur 7 Spieler. Das ist für mich der Punkt.
Das ist ja,
ich glaube, das hat was mit der heutigen Spielergeneration zu tun.
Hast du recht. Kann ich
nicht. Wir haben letztes Jahr 30 Jahre WM 1990 gefeiert. Waren alle Spieler da. Wir haben dieses Jahr, Thomas, 25 Jahre EM-Sieg in Wembley. Ich bin ganz sicher, dass es eine 25-Jahr-Feier der WM 2014 nicht geben wird. Weil diese Spieler das nicht organisiert werden, so wie du das organisiert oder wie ihr das organisiert.
Ja, aber der DFB macht aber auch nichts.
Das ist ja aber hat der das Traurige daran,
dass die Spieler das selber organisieren müssen.
Bei dir hat es doch auch, du hast es doch selbst gemacht, hat der DFB doch auch nichts gemacht. Aber ihr habt es gemacht.
Wir haben es gemacht.
Nur die sind nicht mal in der Lage, ich richte mich jetzt richtig auf, die gehen nicht mal sind nicht mal in der Lage, nach Wolfsburg zu fahren, um ihrem Trainer auf Wiedersehen zu sagen.
Ich meine, also, was der Alfred jetzt sagt, was ich für ein Feedback, auch sagen wir mal, aus der 90er, 30 Jahre Weltmeisterschaft, auch aber Lothar, muss man auch einen Lothar Matthäus
machen, gemacht, wie
der
klar.
sich damit reingeworfen hat. Und da muss man noch sagen, dass die Soviet nach dem Mauerfall 89, ich weiß das von Ulf Gersten oder Dixie Dörner, die als große Nationalspieler waren mit eingeladen, die waren voll happy. Ja. Ich habe jetzt ein Jensehaut, das hat den Leuten unwahrscheinlich gut getan. Also man kann da schon auch menschlich, kann man ein bisschen menschen lassen.
Was Thomas gemacht hat mit 25 Jahren Wembley, war auch toll.
So, Jana, was sagen denn unsere Zuschauer?
Thomas, erstmal habe ich jetzt für Alfred noch mal kurz recherchiert, warum Mario Götze denn nicht da war. Auf Instagram bin ich schlau geworden. Er ist derzeit mit seiner Frau Ann-Kathrin und dem Söhnchen, Romy heißt er ja, glaube ich, auf Mallorca.
Gut.
Also derzeit.
Aber Mallorca gibt es ja Flüge. Von Mallorca gibt es ja Flüge.
Ja, gut, die waren anscheinend aber nicht drin bei der Familie Götze. Wer aber da war, war Lukas Podolski. Und der hat sich danach auch auf Instagram zu Wort gemeldet, wie es sich für Lukas Podolski gehört. Lieber Yogi, es war mir eine Ehre, dich persönlich zu verabschieden, so wie du es bei mir und vielen unserer Weltmeister zuvor getan hast. Danke für alles und vor allem für 2014 und alles Gute für die Zukunft. PS, und jetzt kommt's, jetzt bleibt auch dir mehr Zeit für unser Hobby der Nation. Eier kraulen. Also das ist halt Lukas Podolski, wie er leibt und lebt. Ja, und bei den Fans im Netz ist der Tenor ähnlich wie bei uns in der Runde. Und der DFB hat wieder einmal bewiesen, dass Anstand und Respekt bei diesem Verband deutlich im Abseits stehen. Was für ein peinlicher Abschied für einen verdienten Bundestrainer, das prangere ich an und sage danke, Yogi. Und auch Toni sagt, diese Verabschiedung von Löw ist eine bodenlose Frechheit. Ihr schreibt da Jahrhunderttrainer drauf und verabschiedet ihn wie einen Kreisligaspieler. Ihr seid nur noch peinlich. Also das sind schon sehr deutliche Worte.
Tja, warum kriegt der DFB das nicht hin, Stefan?
Aber es ist ja nichts Neues.
Ja.
Also ich meine, du musstest mitorganisieren für eine große Veranstaltung nach der EM 96, Lothar Matthäus bei den Weltmeistern 90. Alleine das ist ja schon ein Trauerspiel, dass der DFB nicht in der Lage ist, so etwas auf die Beine zu stellen.
Der ist noch nicht mal auf die Idee gekommen.
Noch schlimmer.
Weißt du?
Aber das wundert mich ja nicht. Es ist ja, also, dass wir negativ über den DFB reden, das tun wir erst nicht seit dieser Woche oder letzter Woche, sondern schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich bezweifle übrigens auch, dass es in Zukunft, die Wahl steht ja an im März 2022, dass sich das ändern wird. Das ist halt der DFB. Das ist halt so.
Nur in diesem Fall, also ich verteidige den DFB wirklich nicht so gern, wird man vielleicht gleich auch noch mal zu anderen Themen kommen. Gerade diese Präsidentschaftswahl, die da vor der Tür steht. Aber in diesem Fall hat halt Benedikt Höwedes sich wirklich bemüht, die Leute heranzukarren.
Darf ich einmal dazwischen? Warum denn Benedikt Höwedes? Da fängt es ja schon mit an. Es ist ja okay, dass man dem so ein Projekt gibt.
Ja.
Aber warum könnte denn Oliver Bierhoff nicht auch möglicherweise selber auf die Idee kommen, das Ganze in die Hand zu nehmen?
Und ich muss sagen, wenn man sagt bemüht, das ist auch irgendwie scheiße.
Ja.
Bemüht ist auch irgendwie genau. So.
Du weißt, in der Schule war das kein gutes.
Nee, bewerben sie auch nicht. Stimmt, bemüht.
Hat halt wie beim Klassentreffen die Leute angerufen und gefragt, ob sie kommen. Und er hat Absagen. Er hat Absagen und er hat aber auch Zusagen bekommen. Zum Beispiel von Jérôme Boateng, der von Löw aussortiert wurde. Ne, das muss man auch mal sagen. Khedira ist gekommen, Mertesacker ist aus London gekommen. Also jetzt sozusagen so pauschal diese ganze Spielergeneration, da würde ich jetzt nicht mitmachen.
Also bei Boateng muss man so ja sagen, nach der Vorgeschichte hat er dann trotzdem da Format gezeigt, dass er da hingekommen ist. Ne? Also das muss man sagen. Ich glaube auch jetzt, Jogi, wenn er doch jetzt den Doppelpass sieht, guckt er sich auch an, sagt er, Mensch, selbst die Ekelpakete sind alle für mich. Und
wieso schaust du mich an? Sag mal, wieso schaust du mich an?
Nee, ich schaff's doch positiv.
Ah, nee, du schaust da hin, ne?
Ja, ich hab da hängen auf die
gut so.
Er wollte in die Kamera gucken. Ich glaube, das Pech, dass du da sitzt, aus Versehen kann man das so sehen. So, Jan-Christian hat es eben schon mal angesprochen. 12 Spieler sind schon abgereist oder nicht mehr da, aus verschiedenen Gründen. Unter anderem auch Marco Reus und Manuel Neuer, die sind heute Abend nicht dabei. Ja, was halten wir davon? Darüber wollen wir gleich diskutieren. Und die Impfpflicht, das große Thema. Was ist jetzt mit ungeimpft, geimpft? Und so weiter. Alles gleich bei uns nach einer ganz kurzen Pause.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
So, wir sind wieder zurück. Live im Hilton Teller Münchner Flughafen beim Stahlwerk. Doppelpass. Heute Abend. Man könnte fast sagen, ein Freundschaftsspiel. Nein, es ist noch ein völlig Qualifikationsspiel. Deutschland zu Gast in Armenien, in Erevan. Und unser Reporter ist natürlich auch vor Ort. Patrick Berger. Hallo Patrick, grüß dich ganz herzlich.
Hallo aus Erevan. Schaut mal, was wir einen schönen, tollen Blick haben hier.
Wo stehst du denn da?
Ich stehe auf einem auf dem Hoteldach und wir blicken quasi auf den Platz der Republik. Also hier ist quasi das Puls des Zentrums der Stadt. Es ist eine Stadt mit rund 1,3 Millionen Einwohnern und hier ist richtig was los. Sehr, sehr lebendig und viele Leute, die sich auf das Spiel heute Abend freuen.
Also ich war noch nicht in Armenien. Wer war von euch schon mal da? Ja? Ja? Wie sind die Bedingungen denn vor Ort, Patrick?
Ja, sind wunderbar. Also es ist wirklich 12, 13 Grad tagsüber. Die Sonne kommt raus und sehr, sehr gut. Aber abends, muss man sagen, wird es knackig kalt. Also die deutsche Mannschaft muss sich da schon warm anziehen und viel laufen. Also es wird abends schon mal so Temperaturen um 0, sogar minus 1. Das ist schon nicht ganz außer Acht zu lassen. Aber viel interessanter ist die Zeitverschiebung. 3 Stunden. Also wir sind hier 3 Stunden später dran. Das Spiel also 21 Uhr Ortszeit. Und Hansi Flick, der macht das eben mit seiner Mannschaft so, dass man trotzdem in diesem deutschen Rhythmus bleibt. Also dass man heute Morgen quasi 8, 9 Uhr deutscher Zeit gefrühstückt hat, also dann hier gegen 11, 12 Uhr, später das Mittagessen gegen 16, 17 Uhr und dann sich eben auf den Weg macht oder ins Stadion, ins Nationalstadion, wo heute 15.000 Zuschauer da sein werden. Also das mit den 3 Stunden nicht ganz so einfach. Ich muss sagen, ich hatte da meine Problemchen.
Jetzt geht es ja um nichts, haben wir eben schon gesagt. Wir sind ja schon qualifiziert für die Weltmeisterschaft. Wie sieht das aus mit dem Motivationsproblem heute?
Das sind Vollprofis, deswegen sehe ich da nicht unbedingt, dass es ein Motivationsproblem gibt. Es sind ja auch einige Spieler da. Ich zähle schon zum Beispiel Julian Brandt auf, einen Florian Neuhaus, Lukas Metscher, die neu reingekommen sind oder wieder zurückgekommen sind und die sich auch zeigen wollen, die eben zeigen wollen, was in ihnen steckt und die auch zeigen wollen, dass sie Kandidaten sind, um bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Also das ist hier heute auch ein Charaktertest, natürlich auch für die Etablierten. Thomas Müller wird beispielsweise heute die Kapitänsbinde tragen und die Mannschaft auf den Platz führen. Aber es sind auch einige Spieler da, die sich eben zeigen müssen, zeigen wollen. Und deswegen glaube ich, Motivationsprobleme, die gibt es nicht.
Einige sind schon abgereist, teils aus Verletzungsgründen oder eben Belastungssteuerung. Ich denke an Manuel Neuer und auch an Marco Reus. Wie kommt das bei dir an?
Ja, also ich werde wahrscheinlich auch gleich nochmal eifrig drüber diskutieren. Also ich muss sagen, es ist völlig okay, wenn man sich vor allen Dingen die beiden Spieler anguckt. Sind ja auch jetzt in einem Alter, 32 und ich glaube Manuel Neuer 35, 36, wo man eben auch von Verletzungen immer mehr geplagt ist. Bei Marco Reus ist das ja ohnehin eine ganz, ganz lange Leidensgeschichte. Hat er erst 2 große Turniere mitspielen können, 2012 die EM und die nicht ganz so richtig, 2018 die enttäuschende WM in Russland. Manuel Neuer in dem Spiel ja jetzt schon 3-mal ausgefallen, sogar bei der Nationalmannschaft. Also da schaut man dann ganz genau und führt offene, ehrliche Gespräche mit dem Bundestrainer. Deswegen ist das für mich völlig in Ordnung.
Patrick, du hast ja exklusiv mit ihm gesprochen, also mit Marco Reus. Erzähl uns mal.
Ja, der war auf jeden Fall gut drauf. Also der hat schon auch durchblicken lassen, dass es bei ihm gewisse Rücktrittsgedanken gab. Das kann man auch nachlesen bei uns, das Interview auf sport1.de online und in der App. Also da hat er schon auch gesagt, dass er natürlich überlegen musste, wie geht es weiter. Es sind ja viele Kollegen von ihm, die dann auch früher oder später aufgehört haben, auch teilweise im jungen Alter. Und an dem Weg stand er auch und hat dann im Sommer eben wichtige Gespräche mit Hansi Flick geführt, der ja immer wieder betont, dass Marco Reus beim BVB der Unterschiedsspieler mit Erling Haaland ist. Und das war ihm wichtig und deswegen das Ziel vor den Augen, WM in Katar. Und da vielleicht sogar, hat er auch gesagt, drin den Titel mitspielen. Und dann schaut man bei ihm weiter.
Patrick, dann sagen wir vielen Dank hier aus München. Alles Gute, schönes Spiel. Sie können das Spiel übrigens heute Abend sehen bei den Kollegen von RTL. Was hast du denn da gerade auf deinem iPad
besucht? Ich wollte mal gucken, wie Armenien steht, was da noch los, was da noch möglich ist. Und er hat das alles ja eigentlich richtig gesagt, die jetzt mal eine Chance haben, die müssen motiviert sein. Und für mich ist ganz klar, da wird hier in Deutschland wieder diskutiert, was ist jetzt mit dem Neue oder Reus. Die spielen alle noch Champions League, eine englische Woche nach der andere in dem Alter. Es geht um nichts mehr, da darf man die mal nach Hause schicken, würde ich sagen. Herr Flick, richtig gemacht. Wer noch da dran was zu meckern hat, Blick nicht durch. Ganz einfach.
Ganz einfach. Ja, ich hab was zu meckern.
Was denn?
Ich wollte jedes Länderspiel machen. Ich habe auch nicht so viele machen dürfen, aber ich bin da immer hingefahren. Weil erstmal ist es eine schöne Abwechslung vom Verein, fand ich immer. Ja, es ging auch nicht immer
um irgendwas. Du bist nicht so viel gelaufen, du standst da hinten mit gutem Stellungsspiel.
Ja, ich hab. Moment. Nee, ich habe während des Spiels die Belastungssteuerung bei mir selbst initiiert. Deswegen. Wie beurteilst du das denn?
Ja, ich glaube, dass dadurch, dass halt so viele Spiele, die Vereine freuen sich natürlich, gar keine Frage. Die Spieler kommen gesund wieder, die haben ein gutes Spiel gehabt, Marco Reus, gutes Spiel gehabt, Tor gemacht, also dementsprechend mit einer guten Motivation. Ich finde persönlich auch, jetzt wenn man die beiden Spieler mal exklusiv nimmt, älter, sehr viel verletzt, gerade auch Manu Neuer als Keeper, was immer gefährlich ist. Marco Reus, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Dass
aber
wir
Manu kriegt auch keinen Ball heute aufs Tor, wenn er da
ja,
steht, oder?
Ja, das ist richtig. Aber dann finde ich auch in dem Fall, ich weiß, worauf ihr hinaus wollt, dass man irgendwo halt diesen Stellenwert Nationalmannschaft, da bin ich bei dir. Ich glaube auch nicht, dass wenn es heute ein entscheidendes Spiel gewesen wäre, dass die Jungs nach Hause gefahren wären. Das muss man, glaube ich, auch mal sagen, dass man da auch dann auch die zweite oder von mir aus oder die dritte Garnitur, deshalb glaube ich auch Motivationsproblem überhaupt nicht, weil die Jungs, die spielen dürfen, die brennen. Aber wenn du es jetzt wirklich mal objektiv nimmst, ich als Trainerin wäre da sowieso sehr dankbar und glücklich drum.
Und wenn die alle fahren würden?
In dem Fall jetzt schon, natürlich. Gar keine Frage, weil dafür stehen die nächsten Wochen wieder an in der Liga. Es sind jetzt durch Corona natürlich eine extrem intensive Zeit gewesen, wo auch sehr viel reingepackt worden ist. Es ist eine extrem hohe Belastung. Und wenn du dann jetzt so ein Luxusspiel hast, wo es dann um nichts mehr geht, aber ich glaube trotzdem, dass die da einfach auch brennen werden, dann ist es auch vernünftig, dass du dann die Sportler auch mal rausnimmst.
Aber Stefan, du redest ja schon so wie der Kalli, so ausführlich.
Ja. Stefan, ich muss sprechen, weil ich glaube, ich merke, je länger und je mehr ich spreche, umso weniger bezahle ich.
Das kann trügerisch sein, sage ich mal an der Stelle. Aber Stefan, ist es nicht das, worauf man als Sportler oder als Fußballer hinarbeitet, Nationalspieler zu sein?
Ich kann es in dem Fall
ist es nicht eine große
voll
Ehre?
Nachvollziehen.
Echt?
Ja, 100%. Manuel Warum? Neuer jetzt zu Hause zu lassen und auch Marco Reus, wie gesagt, kann ich 100% nachvollziehen. Manuel Neuer wurde auch zu Hause gelassen gegen Bremer SV in der ersten Pokalrunde.
Aber Thomas Müller ist noch da. Ist zum Beispiel nicht abgereist.
Ja, Thomas Müller hat aber auch eineinhalb Jahre nicht gespielt in der Nationalmannschaft. Also das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Aber ich kann es total nachvollziehen, es ist richtig. Und es ist ja auch die Chance für die Jungen jetzt oder die Neuen, sich eben zu beweisen.
Das ist ja, wo du mich eben fragst, warum hast du nachgeguckt? Ich wollte nochmal nachgucken, dass es auch für Armenien um nichts mehr geht. Damit bist du nicht indirekt an einer Wettbewerbsverzerrung beteiligt. Und dann musst du, was Inka eben sagte, keine richtige Sommerpause, keine Winterpause, davor keine Sommerpause. Jetzt könntest du den mal durchschnaufen lassen eine Woche. Boah, ist ja ein Riesenthema, dass die da nicht mitspielen.
Ja, aber du kannst ja doch nicht immer...
Boah, das gibt's doch gar nicht.
Du kannst ja doch nicht immer...
Jetzt spielt da eine andere Tour, nicht der Neue.
Och nicht mehr. Also ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Thomas, dass du auf jedes Spiel so heiß warst, hat auch was damit zu tun, dass es ja damals weniger Länderspiele gab. Also wir haben heute pro Jahr wesentlich mehr Länderspiele als damals.
Ja, leider gab es weniger.
Ich sag's ja nur, aber ja. Heute sind es halt mehr. Und ich glaube, dass die Spieler, das werdet ihr beide bestätigen können, wissen ja schon, wenn sie in ihren Körper reinhorchen, was gut und was schlecht ist. Marco Reus hat ja schon die Europameisterschaft wegen Belastungssteuerung nicht gespielt und hat sich jetzt wieder offensichtlich entschieden, eine Pause zu machen. Ich finde, bin ich bei Kalli nicht ganz so temperamentvoll, aber ich sage auch, ich finde das voll okay.
Und wir stehen ja auch für Dortmund, beziehungsweise für, Entschuldigung, Marco Reus auch ganz entscheidende Wochen an, ne? Qualifikation, Champions League, dem Bayern auf den Fersen zu bleiben, da ist er schon hauptverantwortlich, zumal Haaland ja nach wie vor nicht spielbereit ist. Also ich kann es 100% nachvollziehen. Ich verstehe nur nicht, dass du es nicht verstehst.
Ich glaube auch, Thomas, du kriegst hier keine richtige Schärfe in die Diskussion heute.
Habt ihr euch gerade abgesprochen in der kurzen Pause?
Nein, ich komme jetzt nicht von der Seite und sage was anderes, wirklich nicht, weil ich das auch zu 99% teile. Ich finde, wo man Hansi Flick dann vielleicht nochmal loben muss, ist, glaube ich, dass er diese Absprachen halt ganz eng auch mit den Vereinstrainern trifft. Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen geändert und das ist ihm, glaube ich, das betont er auch jedes Mal wieder, dass er mit denen im Austausch ist und genau auf solche Sachen dann eben auch Rücksicht nimmt. Und die Vereinstrainer können es natürlich im Endeffekt am besten beurteilen und wissen, wie ihre Jungs fit sind. Und
aber Heiko, da hat sich auch nichts geändert. Da hat Joachim Löw auch immer extrem viel Rücksicht genommen. Also wir tun jetzt immer so, als ob irgendwie jetzt alles ganz neu ist und Hansi Flick macht das alles viel besser.
Nein, aber Hansi Flick macht es intensiver. Er ist auch intensiver. Er ist viel präsenter, der ist öfter im Stadion.
Ja, aber die Absprache, so, die Rücksicht auf die Spieler hat Löw auch immer genommen. Immer. Und was jetzt halt, das war wirklich die ganze Zeit, Khedira hat dann wieder eine Pause bekommen, Kroos hat eine Pause bekommen. Das wurde, ehrlich gesagt, dann immer kritisiert. Jetzt bei Flick wird es ein bisschen anders beurteilt halt auch, weil die ganze Atmosphäre eine andere ist. Was natürlich diesmal auffällig war, dass halt 12 Spieler abgereist sind. Das hat es, glaube ich, in der gesamten Historie des DFB noch nie gegeben, dass 12 Spieler, die angereist sind, alle abgereist.
Oder gab es jetzt Corona-Gründe? Ne? Das gab es halt.
Corona-bedingt.
Ja, ist natürlich aber eine Wucht. Ne? Also das ist ja auch eine Sache, die Flick so überhaupt nicht gefällt.
Ja, ich habe ja gesagt, für mich ist trotzdem, deswegen habe ich auch nachgeguckt, dass es keine Wettbewerbsverzerrung gibt, ja, was Armenien angibt. Und dann ist das eine super Lösung. Wir sind ja alle der Meinung, bis auf du hast eine andere Meinung.
Ja, ich habe es verstanden.
Jetzt. Egal, jetzt geht's weiter. Nächstes
Thema. Nächstes Thema?
Ja.
Pass auf, dann jetzt ein Thema für dich. Nee, Frauen an die Macht, sage ich nur. Stefan, in deiner T-Online-Kolumne hast du dazu Stellung bezogen. Die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, da brauche ich doch eine Brille, so weit weg ist das. Danke. So, der DFB braucht weibliche Fachkompetenz in der Führung, in der Verbandsspitze sowie in den verschiedenen männlichen Nationalmannschaften.
Genau. Das ist meine These, das ist meine Meinung. Danach rufen wir nicht erst seit einer Woche oder Monaten, sondern schon seit längerer Zeit. Und ich glaube, dass es auch endlich mal an der Zeit ist, da einen gewissen Wandel vorzunehmen. Die Inke setzt sich auch dafür extrem ein. Und ich denke, das ist auch ein richtiger Schritt, wenn man die Fachkompetenz besitzt, das auch dann durchzuführen.
Wurdest du schon gefragt?
Nein. Aber ich glaube, es geht ja viel mehr darum, dass miteinander, also auch, dass man einfach, wenn du natürlich eine Veränderung haben willst, die natürlich alle sehr unzufrieden sind über den DFB, dann musst du verändern, dann funktioniert es aber nicht, wenn du nur eine Position oder eine Person veränderst, sondern dann musst du halt einfach mal das Gesamtbild neu strukturieren und glaube, dass der Mix einfach viel, viel entscheidender ist und nicht nur Frauen an die Macht oder nur Männer, sondern einfach das Miteinander, weil einfach du unterschiedliche Gedanken, du auch ganz anders einen Austausch pflegst und ganz anders auch arbeiten kannst, was ja einfach auch wissenschaftlich belegt ist. Und darum geht es einfach nur nicht das eine Extrem oder das andere.
Geht es nicht ja auch darum, erstmal eine gewisse Ernsthaftigkeit da reinzukriegen? Also, dass man das Gefühl hat, dass das überhaupt ernst genommen wird? Weil ich habe das Gefühl, letzte Woche war, glaube ich, oder vorletzte Woche ein Länderspiel in Essen, glaube ich, gegen Israel. 1500 Zuschauer, da hing vorher nicht mal ein Plakat in der Stadt. Es wurde auf dieses Länderspiel gar nicht hingewiesen. Also wir sind ja noch so weit weg davon zu sagen, was du gerade angesprochen hast, Personen auszutauschen, Frauen an die Macht, ja, alles gut und schön. Aber da muss erstmal müssen die Rahmenbedingungen mal angepasst werden. Das fängt mit der Frauen-Bundesliga an, das geht über die Champions League weiter und eben über solche Länderspiele. Also finde ich.
Ja, alles. Also ich glaube, dass alles Entscheidende muss ja einfach auch diese Akzeptanz sein. Und wenn dann halt einfach der weltgrößte Verband nicht anfängt, da irgendwo die ersten Schritte zu platzieren, nochmal ohne auf Teufel komm raus, weil letztendlich brauchst du auch die vernünftigen Köpfe dafür, Frauen wie Männer. Und ich glaube schon, dass es die inzwischen gibt, im Fußball und aber auch in Führungspositionen. Also why not? Also das ist, darum geht es hier einfach und nicht nochmal direkt von jetzt auf gleich eine neue Welt zu erschaffen oder das Rad.
Dann Christian, du bist ja vor Ort praktisch in Frankfurt, du kriegst ja vieles mit. Wie ist denn der Stand im Moment da?
Der Stand ist im Moment so, dass morgen, 15. November, ist die Deadline dafür, dass die Landesverbände ihre Kandidaten vorstellen für diese Präsidentenwahl, Präsidenten- oder Präsidentinnenwahl am 11. März. Es gibt noch eine Frauengruppe, Fußball kann mehr, angeführt von Katja Kraus, der ehemaligen Nationaltorhüterin, und die war auch 8 Jahre Vorstand beim Hamburger SV. Die wollen diese Deadline nicht einhalten, die wollen im Dezember 2 Kandidaten vorstellen, einen Kandidaten und eine Kandidatin, prominente Leute.
Weißt du wer?
Nee, das weiß ich nicht. Also ich hatte so ein bisschen gedacht, so, das könnte vielleicht auch in die Richtung Thomas Hitzesberger oder Marco Bode gehen, die ja beide relativ akzeptierte Persönlichkeiten sind. Aber ich glaube nicht, dass die beiden dabei sind. Welche Frau es dann sein wird, weiß ich auch nicht. Im Moment ist es halt so, dass diese Landesverbände klar sagen, sie wollen keine Doppelspitze. Sie wollen nur einen. Sie wollen einen aus den Landesverbänden, also einen Amateurvertreter. Und Fakt ist halt auch, dass derzeit im Präsidium des DFB sind 19 Leute und davon ist eine Frau, Hannelore Ratzeburg, und die ist über 70 und die darf nicht wiedergewählt werden, und das ist halt der Status quo.
Also ich glaube, Kalli, darf ich mal ganz kurz.
Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht falsch verstanden werde. Und ich unterstütze das alles zu 100% und ich unterstütze die Thesen von Stefan Effenberg auch zu 100%. Ich glaube nur, dass es noch nicht ganz klar geworden, insofern nicht klar gemacht wurde, wo denn jetzt die Stärke der Frau liegt in diesem Punkt. Also Stefan hat ja gesagt, es braucht mehr weibliche Kompetenz. Wo unterscheidet sich denn männliche von weiblicher Kompetenz? Ich weiß, was ihr meint, aber es wird nicht ganz klar gesagt.
Ich kann es dir sagen. Also ich habe den Fußballlehrer gemacht 2010 und da waren 2 Frauen dabei, unter anderem Britta Karlsson, kennst du ja auch persönlich sehr gut.
Ja.
Und die haben das herausragend gemacht. Also spricht eigentlich nichts dagegen, wenn zum Beispiel Britta Karlsson in Person sagen würde, mich würde das interessieren, im Männerfußball
als
Trainerin, Co-Trainerin mitzuarbeiten, dann spricht ja nichts dagegen.
Nein, im Gegenteil. Ich sage ja nochmal, ich will nicht falsch verstanden werden. Ich bin
100% dafür. Und diese 10 Monate in der Ausbildung, muss ich sagen, hat mir auch viel gebracht, eben nicht nur mit Männern zusammenzusitzen, sondern auch mal die Frauen zu hören, wie die Dinge sehen. Das meine ich damit.
Wo ist der Unterschied?
Es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Es gibt nur den Unterschied, ob du gut bist, qualifiziert bist und die Kompetenz hast, die fachliche, aber auch die sachliche
menschliche Kompetenz. Menschliche, da gibt es mehr als wahrscheinlich.
Genau. Und wenn du dies erfüllst, dann spricht es nicht dagegen, zu sagen, man setzt in der einen oder anderen Position eben auch Frauen mit ein.
Absolut.
In den Nationalmannschaften, ich rede jetzt gar nicht über die A-Nationalmannschaft, es gibt ja viele, die wir haben, aber auch in anderen Position beim DFB. Spricht nichts dagegen. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, das zu tun.
Ja.
Also, ich persönlich spreche mich total gegen eine Quote aus. Diese Quotenregelung, so und so Frauen, bin ich absolut dagegen.
Das haben wir aber auch nicht gemacht,
Kalle. Nee, ich sag ja, das wird ja nicht du jetzt. Ich bin ja so bei euch.
Ich auch nicht.
Ich bin absolut gegen eine Quotenregelung, Qualität. Wenn die da ist, wie du gerade das angesprochen hast, dann soll so eine Frau reinkommen. Was der Jan eben sagte, wenn du jetzt Katja Kraus hast, ist doch klar. Die war 8 Jahre im Vorstand bei Eintracht Frankfurt. Die ist bei Sports
bei Jung von Matt Sports, ist die Gesellschafterin, die war bei Adidas, die war auch in Frankfurt tätig, die hat 200 Bundesligaspiele, ich weiß nicht, war auch Nationalspielerin. Wenn die jetzt sagt, mich interessiert, dann muss sie sagen, klatsch, marsch, eine von den alten Säcken raus. Das ist doch ganz klar, dass die
ja,
da
mal hört sich, hört,
weil
ja,
sie die Qualität hat.
Ja, Kalli, das hört sich alles gut an, was du sagst.
Nein, du kriegst hier Fettbeifall.
Fakt ist, dass nach Katja Kraus, nachdem die 2011 beim HSV ausgeschieden ist, gab es 8 Jahre keine andere Frau in irgendeinem Vorstand. Außer dann irgendwann bei Schalke 04 jetzt die Finanzchefin. Ne? Und es muss halt eine andere Kultur in den DFB rein. Und die Frauengruppe um Katja Kraus fordert zum Beispiel eine Quote von 30%.
Da bin ich.
Da bist du gegen, weiß ich. Nur es funktioniert nicht anders.
Es
funktioniert nicht anders.
Wenn 30% gut sind, bin ich dafür oder 40%.
Ja.
Ich bin nur gegen eine Quotenregelung. Deswegen sage ich, Katja Kraus hat eine Vergangenheit, genau wie Inga Krings jetzt. Also so und so viele Länderspiele, 7-8 Torschützenkönig an erster Stelle mit Zürich. Oder,
aber die gut sind, Martina werden gar nicht Forst, gesehen.
Nationaltrainerin.
Genau. Und nicht
all die Berichte, jetzt wird, macht die noch als Letzter. Jetzt gut, Donata Hoppen, die ist seit 20 Jahren, die war ja bei euch im Chef, hat mit Vermarktung gemacht und die wird jetzt Chef der Liga. Der wichtigste mit Mann im deutschen
Fußball war
der Christian Seifert und die löst den ab. Und da muss man auch sagen, in den letzten 15 Jahren, Seifert hat das Budget von 1,2 Milliarden auf 5 Milliarden erhöht. Der war auch in der Lage mit den Vereinen, mit Fachleuten.
Ja, klar. Erst, Kalli, darum geht es doch jetzt gar nicht.
Aber darum geht's
und jetzt
gar nicht,
da kommt ja eine Frau. Ich bin doch dort direkt mit einverstanden, dass Donata Hopfen das jetzt macht. Ich habe nichts gegen die Frauen. Nur nicht mit Quoten. Das
ja,
will ich sagen.
Wenn, aber wenn du, doch, wenn, du doch davon, wenn du doch davon sprichst, dass Qualität sich durchsetzen sollte, bin ich im Übrigen auch absolut deiner Meinung, weil ich bin Verfechter davon zu sagen, Frauen an die Macht, finde ich total bescheuert. Aber nichtsdestotrotz ist es ja in vielen Bereichen. Es gibt natürlich auch nicht extrem viele. Da brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Also ich finde, man muss schon das Gesamtbild sehen und auch nüchtern betrachtet. Aber die da sind oder die sich in Anführungsstrichen positionieren oder auch von sich überzeugt sind, die werden ja bei den Männern ja, wie ihr schon sagt, gar nicht gesehen, erkannt. Geschweige denn eher vielleicht als dominant und als Gefahr gesehen. Und deshalb, egal was, ich bin auch immer dafür, dass alles im Gesamtpaket passen muss, gar keine Frage, aber du musst, um einfach auch eine Veränderung in der Gesellschaft zu bringen, so schlimm es vielleicht für dich ist, brauchst du eine Quote, um überhaupt den Frauen, die dann dafür qualifiziert sind, auch die Möglichkeit zu
bekommen. Wie groß ist denn deine Hoffnung, dass das passiert?
Bei mir. Ich würde mir nur wünschen,
dass man einfach mal eine Veränderung reinbringt und dass man einfach auch mal frischen Wind mit frischen Köpfen vor allem, dass dann einfach auch was passiert, weil sonst wird auch da wiederum nichts passieren.
Ich glaube auch, dass das für den DFB wichtig ist.
Mein heimlicher Chef bei Bayer Leverkusen ist Christa Ernst gewesen. Die war früher beim FC. Die hat die Verträge gemacht, die hat die Gehaltsabrechnungen gehabt, der hat den Schlüssel vom Safe gehabt. Dann haben wir später ein Lehrmädchen eingestellt, die ist Hückassistentin vom Rudi Völler.
Ja klar, Assistentin.
Also war ich damit für.
Die hat für dich die Tür aufgeschlossen und den Tresor aufgemacht und das Geld da reingeholt und rausgeholt. Aber darum geht's doch nicht.
Nein, die hat Verträge gemacht.
Es geht darum, dass die in Führungspositionen kommen.
Aber es ist immer bei dem Thema.
Aber jetzt, wenn du das Beispiel nimmst, bei allem Respekt, Verträge gemacht, okay. Wer hat anschließend die Vertragsunterzeichnung gemacht? Wer stand in der Zeitung?
Der große Kalli.
Nein, aber das ist überhaupt nicht, weil ich bin ja bei dir. Ich finde das ja wichtig, weil ich glaube, dass du einfach total offen bist. Aber
ich glaube, wir müssen erst mal
was.
Der große Kalle hat gerade erklärt, ich hatte ja keine Schlüssel von dem Safe. Die hat das super gemacht. Ja. Und danach ist unser Lehrmädchen, die hatte das nicht leicht bei mir und bei VR.
Lehrmädchen.
Die macht das jetzt beim Rudi Völler. Ja. Und die machen das super.
Aber ich glaube, wir müssen
Lehrmädchen sagt schon alles. Nicht der große Kalle. Scheiße, der große Kalle. Die sind ganz wichtig dabei.
Aber wir reden ja nicht von einer Frau, die einen Schlüssel hat und auf- und abschließt.
Ja. Sondern wir reden, doch nicht, die hat er doch im Kopf gehabt.
Wir reden
die hat
ja
nur den Schlüssel.
Wir reden ja hier von Veränderung beim DFB, was mehr ist, nur einen Schlüssel zu haben, sondern es geht sich dann um Mitspracherecht, es geht sich dann auch um Verhandlungen und gewisse Dinge auch mit zu entscheiden.
Ja, Stefan, was du gesagt hast, wir reden ja auch nicht nur über eine Position beim DFB, du hast ja einen Trainer angesprochen. Glaubt denn jemand ernsthaft, dass wenn jetzt ein Zweitligist einen Trainer sucht, dass da eine Frau überhaupt mit in der Verlosung ist? Ich glaube nicht.
Wir können ja hier sagen, dass hier unsere Inka, wenn man jetzt sagt,
Das ist die einzigste Frau als Trainerin, die ja auch 6-7 Mal Torschützenkönig geworden ist, ich weiß nicht, 100 Länderspiele hat. Das ist die Frau, die am höchsten trainiert. Ich glaube, Strahlen hast du trainiert. Mhm. Das klingt ein bisschen ländlich. Da spielt dann auch Rot-Weiß Essen, Alemannia Aachen oder Rot-Weiß Oberhausen mit. Sonst ist ja auch keine Frau im freien Markt über die Viert. Ich glaube, du bist tatsächlich
besser. Aber ich glaube, Kalli. Ich glaube, wir müssen erstmal, um jetzt das Thema mal auch mal sachlich zu sehen, diese ganze Emotionalität rausnehmen.
Müssen wir nicht.
Bitte?
Darf jeder das machen, was er will?
Nein, aber trotzdem muss ja irgendwann mal wieder. Ich wollte dir ja recht geben, der Fußball öffnet sich ja auch für Frauen.
Mhm. Sehr langsam.
Hopfen, ja, aber langsam ist ja besser als gar nicht. Ja? So, Donata Hopfen kann ich wirklich beurteilen. Sie hat viele Jahre bei Springer gearbeitet, war dort eine Top-Managerin, hat die Digitalisierung vorangetrieben, ist auf den Job des DFL Geschäftsführerin genau richtig. Sie hat aber vorher sich auch schon, ich sag mal, in ihrem Gebiet bewähren können.
Vermarktung.
Deswegen sage ich ja nochmal, vielleicht haben die Frauen es noch nicht geschafft, ihre Stärken richtig darzustellen, der breiten Masse auch wirklich.
Ja, aber wie denn?
Vielleicht haben es die Männer auch nicht zugelassen. Also ja, genau. wenn ich jetzt sehe, was beim DFB los ist.
Aber lassen wir doch, mal sportlich.
Inka, lass uns doch bei dem Thema bleiben. Trainerin. Du würdest ja, doch mit
sich... Genau.
Lass sie kurz ausreden, bitte.
Ja, dann könnt ihr überhaupt nicht schlimm, alles gut. Aber eigentlich direkt eine Gegenfrage. Wie soll man sich denn beweisen, wenn man gar nicht die Chance bekommt? Also ich kann jetzt nur von meiner Position sprechen und ich werde jetzt nochmal, ich will jetzt auch gar nicht das jetzt hier, weil ich bin hier nicht, aber ich habe Strahlen trainiert, da habe ich einen tunesischen Nationalspieler, aber ich muss dazu sagen, weil die Geschichte einfach schon mega interessant ist, dem der Verein gehört, Tecklenburg, Ehemann von Martina Voss Tecklenburg, der ist da halt der Investor und der hat ganz klar vorab mit mir gesprochen, weil er mich 3 Wochen vorher angesprochen hat, ob ich mir vorstellen könnte, für die neue Saison sportliche Leitung zu übernehmen. Also Sportdirektor. Ich habe gesagt, lass mich drüber nachdenken. Ich bin eigentlich Trainerin, keine Ahnung, aber ich höre es mir an. Ja, wie es dann so will, ging es dann halt bei denen relativ schnell bergab. Und er sagte dann, Inka, ich habe Angst davor. Der sagte das ganz klar. Sagte, es gibt da 2 Moslems, nochmal Nationalspieler, 96 Nationalspieler, Pfarrer Nationalspieler. Sagte, er hat Angst, dass er nicht auf eine Frau hört. Ganz klar. Und dann sagte er, okay, kann ich verstehen, aber interessiert mich jetzt nicht. Ich bin Fußballtrainerin, rede über Fußball und nicht über das Geschlecht. Mhm. Und Ende vom Lied, mit ihm habe ich heute noch Kontakt, weil er sagte, du kamst zu spät, weil dein Strahlen abgestiegen ist mit mir die letzten 6 Spiele. Und sagte, ihn interessiert einfach das, was eine Person rüberbringt. Und nicht, ob es ein Mann, Frau, groß, klein, dick, dünn ist. Aber nochmal, da war ich mega dankbar drum, weil das jetzt auch ein Mann ist, den ich sehr, sehr schätze. Aber sicherlich auch einer der ersten gewesen, mit dem ich das nicht zugetraut hätte.
Und jetzt sollen die beiden Moslems das Problem gewesen sein, dass du nicht Trainerin da wärst.
Er hatte die Bedenken, es war,
also jetzt geht's mir ein bisschen sehr schräg, das Ganze.
Es tut mir aber leid, aber es war in seinen Augen so, weil...
Sie hat es ja noch wiedergegeben, wenn ich
mich nicht verstehe. Genau, also es war jetzt nur das, was er... Ich wollte jetzt nur, dass er direkt
ihre Schuld, ne?
mir gesagt hat, welche Bedenken er hat. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, aber ich rede über Fußball und es war bisher fantastisch. Wir haben eine gute Saison gehabt und wir haben über Fußball gesprochen.
Hast
aber
du seitdem nochmal ein Angebot bekommen aus dem Männerbereich?
Nee, aber dann...
Nein, man müsste ja jetzt die Frage stellen, würdest du ein Angebot bekommen, theoretisch, aus der 2. deutschen Bundesliga als Co-Trainerin? Würdest du das annehmen, ja oder nein?
Fände ich mega spannend, weil ich zum Beispiel dann auch jemand bin, der sagt grundsätzlich, weil ich ja auch das Gesamtpaket nehme... Das ist ja halt das, was ich ja einfach auch so traurig finde, dass man noch nicht mal, wir haben Staff inzwischen von 7 Millionen Athletiktrainer, 3 Videoanalysten, 3 Ärzten, 5 Assistenten, warum man nicht da mal überlegt, einfach nur jetzt nicht mich, aber allgemein aber einfach, warum man nicht einen neuen Input noch dazu holt.
Und das meine ich halt, ja auch mit meiner These.
Genau,
das meine ich. Das ist halt aber wenn wir von Videoanalysten reden,
man muss auch sagen,
André, wir machen es.
Ist jetzt Werbung oder kann man was dann, sagen? Also was man sagen muss,
ist doch Werbung. Ja, Alfred wollte ja kurz mal die Emotionen ein bisschen rausnehmen. Also wir schnaufen kurz mal durch, muss man so sagen. Wir müssen gleich noch reden über das Impfthema. Sollen alle Spieler geimpft sein, die auf dem Platz stehen, ja oder nein? Und dann haben Sie jetzt noch mal die Chance auf die 100.000 Euro bei unserem Gewinnspiel. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
So, wir sind zurück live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen der Stahlwerk. Doppelpass. Frauen im Fußball in führenden Positionen. Das wird uns sicherlich die nächsten Wochen weiter beschäftigen. Jetzt
kümmern wir uns erstmal um ein anderes Thema. Und zwar, wie sehr Corona nach den Fußball durcheinander bringt, muss die Nationalmannschaft es gerade leidvoll erfahren. Niklas Süle wurde positiv getestet. Daraufhin mussten er und vier weitere Spieler sofort abreisen und in Quarantäne. Und die Impfdebatte rund um den Profifußball nahm sofort wieder Fahrt auf.
Der Süle-Schock macht glasklar deutlich, Corona hat den Fußball nach wie vor voll im Griff und die Corona-Impfung für Fußballer bleibt ein Dauerthema.
Ich hoffe, dass wir 5 Spieler nach Hause schicken müssen aufgrund der Corona, dass es sowas nicht mehr gibt.
Dabei sind laut DFL bereits 94% aller deutschen Profis vollständig geimpft. Die Quote liegt deutlich über dem Rest der Gesellschaft. Die meisten Profis sind beim Impfen also sehr gute Vorbilder. Eine Impfpflicht nur für Fußballer ist also erstens nicht notwendig und zweitens von der Politik auch nicht zu erwarten.
Die wird hier nicht für den Fußball irgendeine Lex machen, sondern ich glaube, das muss eine Wenn-Dann-Regelung für das ganze Land und für alle, unabhängig, ob sie Fußball spielen oder nicht Fußball spielen.
Bis diese Regelung kommt, könnten die Fußballer allerdings eine Vorreiterrolle einnehmen. In vielen Stadien, wie in Köln, dürfen nur Geimpfte und Genesene rein. Und es passt nicht zusammen, dass auf dem Rasen immer noch Ungeimpfte spielen.
Trotzdem ist, glaube ich, für mich der einzige Weg aus der Pandemie, ja, dass man sich impfen lässt.
Trotzdem haben Impfskeptiker wie Kimmich das Recht, sich nicht impfen zu lassen, ohne Wenn und Aber. Sie haben allerdings kein Recht auf eine Stammplatzgarantie. Und deswegen ist in der Nationalmannschaft und in der Bundesliga zu überlegen, vielleicht sollte man Ungeimpfte einfach nicht mehr aufstellen.
Stefan, das ist natürlich eine gewagte These für dich.
Kannst du den Alfred die Frage stellen?
Du kannst sie abgeben, wenn du möchtest.
Wir drehen uns ja eh im Kreis. Also nochmal, jeder sollte selber die Entscheidung treffen. Und dann musst du im Endeffekt mit allen Konsequenzen leben, die es gibt. Oder die Vereine kommen und sagen, so und so wollen wir das, sprich entweder 2G oder mit welchen Regeln auch immer. Dann haben sich die Spieler daran zu halten. Die Politik macht es ja nicht. Ja, die kommen ja eh nicht so wirklich zu Potte. Von denen bekommen wir definitiv keine Antwort. Aber nochmal, jeder Spieler darf das frei entscheiden. Dass es jede Woche ein Thema ist, finde ich eigentlich schon... ja, traurig.
Also, weil du mich ansprichst, ich habe schon vor Wochen gefordert, dass der FC Bayern Kimmich nicht mehr aufstellt. Und zwar mit dem Hauptargument eben, was gerade hier auch gesagt wurde oder in dem Film gesagt wurde. Ich war im Stadion, da herrschte 2G und unten sind also Spieler, die ungeimpft sind. Und das passt ja irgendwie nicht zusammen. Nur da muss ich den Fußball...
ist aber nicht der Unterschied Arbeit und
ja, genau. Das heißt Freizeit, ja, weil die ihrer Arbeit nachgehen. Aber da stimmt ja irgendwas nicht. Also ich meine, jede Kellnerin kann mit Recht, wenn ich ein Restaurant betrete, von mir einen Impfausweis verlangen. Aber ein Arbeitgeber wie der FC Bayern kann von seinen Spielern nicht fordern, dass sie jetzt ihren Impfnachweis vorlegen. Ich glaube, dass die Vereine da auch in einer Zwickmühle sind, das nicht auflösbar ist. Und der Druck, den ich berechtigt fände, auf die Spieler auszuüben, geht wirklich nur zu sagen, Hansi Flick hat es ja auch für die Nationalmannschaft angedeutet, ich würde es auf die Bundesliga ausweiten, zu sagen, wenn ihr nicht geimpft seid, kommt ihr nicht auf den Platz. Ich glaube, das wäre die einzige Möglichkeit, so hart es ist.
Hansi Flick hat es natürlich ein bisschen leichter, weil er die Spieler halt nominiert. Der unterliegt halt nicht dem Arbeitsrecht. Richtig. Die Vereine unterliegen der Rechtsprechung, die es hier derzeit gibt.
Aber es gibt ja kein Recht auf Stammplatz, wurde ja gerade gesagt.
Genau. Hansi Flick kann sagen, ich nominiere diese Spieler nicht mehr. Und er sieht natürlich jetzt, auch er merkt jetzt, oh, was kann denn hier eigentlich passieren? Ein Spieler ist positiv und 4 andere Spieler müssen dann mit abreisen. Das ist jetzt ja für ihn noch erträglich gewesen, die beiden Spiele jetzt. Aber was wäre denn in einem Jahr, kurz vor der WM in Katar, genau in einem Jahr, am 21. November beginnt die WM. Ja. Und dann hat er natürlich ein riesengroßes Problem. Und dann müssen sich auch die Spieler ganz, da brauchen wir gar keine moralische Debatte oder so zu führen, sondern die müssen sich natürlich überlegen, sie müssen ja größtmögliche Spielfähigkeit, Einsatzfähigkeit ihrem Trainer anbieten. Sie müssen gesund sein, fit sein, sie müssen alles dafür tun, dass sie einsatzfähig sind. Jetzt sind 4 Spieler nicht einsatzfähig, darunter leidet der Bundestrainer. Und das wird natürlich für die Zukunft ein Thema, mit dem sich Flick sehr ernsthaft beschäftigen muss und mit dem er sich auch sehr ernsthaft beschäftigen muss.
Aber der FC Bayern hatte ja 5 Spieler, die nicht geimpft sind. Die Namen waren ja bekannt, auch wenn der FC Bayern sich einen Verstoß gehalten hat. Das sind ja genau die Spieler, die jetzt abgereist sind.
Aber Alfred, der FC Bayern hat doch durchaus eine Handhabe. Du hast gesagt, für die Vereine ist es schwierig.
Nein.
Der FC Bayern könnte doch jetzt theoretisch zum Beispiel sagen, hätte er alles Recht dazu, Kimmich, das Gehalt kriegt er nicht in der Zeit, wo er nicht einsatzfähig ist. Ob denn das jetzt kratzt oder nicht, lassen wir mal da stehen. Aber es wäre zumindest mal ein Signal vom FC Bayern, dass er die Sachen, die er kolportiert, dann auch ernst nimmt und umsetzt. Also ich finde schon, das machen sie nicht. Warum?
Na, verzichtest du sportlich auf einen deiner besten Spieler?
Das Er ist ja nicht einsatzfähig. Kimmich ist jetzt...
Ach, jetzt meinst du
es. Das meine ich. Und in der Zeit könnte Bayern sagen, zahlen wir auch das Gehalt nicht. Ich weiß nicht, Kalli, wie du das...
Ich muss sagen... Dass alle hier, die jetzt die vorgesprochen hat, kann ich alles unterstreichen. Auch gerade der Stefan hat so ein bisschen mit Kreide da, finde ich aber richtig, dass er sagt, das muss jeder selber verantworten. Die Politik kriegt es ja noch nicht mal hin. Für mich ist das ein unmöglicher Zustand, wenn ich mir heute überlege, dass die Politik und wir es in unserer Gesellschaft nicht hinkriegen, dass zumindest das gesamte Personal im Gesundheitswesen oder in der Altersversorgung verpflichtet wird, die Impfungen zu machen. Das ist völlig medizinisch unbestritten, dass der Absolut oder die Immunisierung erst dann besteht nach der dritten Impfung. Da gibt es eigentlich keine Diskussion. Es gibt auch, wissen Sie, ich habe meine Mutter, die so alt war wie ich, lebte die nicht mehr. Und ich hätte noch gerne gehabt, sie hätte länger leben. Aber da war noch nicht die Ausbildung der Ärzte, der Wissenschaftler, der Forscher, die ganze Infrastruktur mit Geräten in den Krankenhäusern. Aber die drei wichtigsten Dinge, die Gesundheit, dass man heute länger wird, ist erstens immer die, Hygiene, Standardhygiene. Abwasser, Wasser, das ist eine ganz wichtige. Der zweite war die Entwicklung von Antibiotika. Lasst mich zu Ende sagen. Antibiotika fing los mit Penicillin. Wenn wir das nicht entwickelt hätten, dann wäre das ganz anders ausgesehen. Und die dritte Frage ist Impfen. Und bei Impfen wird ganz klar gesagt, erst ab der dritten bist du immun. Was jetzt der Alfred sagt, ist doch auch klar. Ich kann doch in ein Restaurant, ich gehe jetzt mal, Leverkusen hat alle, da sind alle Spieler und auch die Staff ist geimpft. Ich will, das geht's gar nicht alles. Aber eins ist klar, die kommen, ich schaue da als Zuschauer hin, sage 2G, völlig richtig, wird auch in Köln perfekt umgesetzt, gründlich, und du verlierst demnächst 2G plus. Und mein Angestellter, der sagt, ich nicht, das ist dasselbe. Ich gehe in ein Restaurant rein, ich sage, komm mal her, du kannst hier nur essen bei mir, wenn du 2G hast oder 2G plus. Und der Küchenchef und die Putzfrau und die Spülfrau und die den Salat mit, die kann da frei arbeiten. Das ist doch nicht normal, da musst du doch Ballaballa sein, wenn du solche Thesen aufstellst. Also deswegen kann ich das nur...
Fakt ist, dass
zum Fußball zurückkommen, bitte.
DFB beispielsweise von uns Journalisten jetzt in Wolfsburg verlangt hat, dass wir entweder geimpft sind oder genesen sind. Sonst wären wir dort gar nicht zur Pressekonferenz gekommen.
Gar nicht ins Stadion.
Ins Stadion und aber auch nicht zur Pressekonferenz. Wir hätten dort also nicht arbeiten können. Wir sind dann ja auch unter das Arbeitsrecht gefallen. Seinen Nationalspielern gesteht der DFB aber halt zu, auch ungeimpft zu kommen. Das ist also der Unterschied, der da dort gemacht wird. Hier in der Sendung zum Beispiel ist auch die Voraussetzung, dass wir geimpft sind oder genesen, sonst hätten wir hier gar nicht erst herkommen dürfen. Das ist halt der Unterschied in der Handhabung. Man kann das jetzt beurteilen, wie man will. Ich finde halt, wenn ich die Statistiken mir ansehe, hier zum Beispiel in Bayern, die ungeimpften Inzidenz ist bei über 1000 und die geimpft sind, ist bei unter 100. Also die Gefahr, dass man ungeimpft erkrankt und auch noch schwer erkrankt, ist halt sehr viel größer.
Aber was du vorhin gesagt hast mit Blick auf Katar, das Hansi Flick hat ja gesagt, er muss sich die Gedanken machen und die Spieler müssen sich natürlich auch machen. Vielleicht hat sich das Thema dann ohnehin von selbst erledigt, weil es kann ja sein, dass sie nur einreisen dürfen oder nur teilnehmen dürfen, wenn sie geimpft sind. Das heißt, dann ist die Entscheidung nicht mehr bei Hansi Flick oder beim DFB, sondern in dem Fall bei den Spielern wie Kimmich, die halt nicht geimpft sind und die sich dann entscheiden müssen, will ich bei dieser Weltmeisterschaft dabei sein, muss ich mich impfen lassen.
Ja, so ist es übrigens bei den Olympischen Spielen jetzt
in
Peking. Also entweder 3 Wochen Quarantäne oder Impfung, sonst kommt man als Athlet oder Athletin dort nicht hin.
Aber Niklas Süle ist doch geimpft, ne?
Ich habe gerade gesagt, er ist 2-mal geimpft, nicht 3-mal. Pass auf, ich sage das hier nochmal ganz langsam für dich.
Nee, du lässt mich ja nicht ausreden.
Das wollte ich doch gerade sagen. Du sagst, ist Süle nicht geimpft. Ich habe eben gesagt, du bist erst ab der dritten
Impfung. Ja, das habe ich verstanden.
Medizinisch. Und er ist nur zweimal geimpft worden. Den, der jetzt ansteckt, oder?
Ja.
Die werden dann sicherlich, wir haben ja bei der Hospitalisierung, ich mache jetzt mal nur bis 10, 9 sind nicht geimpft, einer ist geimpft. Da muss man gucken, bei dem Geimpften Einzelnen ist der Verlauf in der Regel, wenn jetzt ein anderer Vorschaden liegt, läuft das harmloser ab. Mhm. Bei den 9 anderen ist es problematisch. Das ist alles erwiesen. Die nehmen die ganzen Plätze da weg. Und jetzt kommt noch eins, auch wenn du die 9-1 oder sowas oder 8-2 siehst, musst du sagen, die Nicht-Geimpften, das ist ja nur ein Drittel. Und die haben die meisten aus den Impfen, das sind ja 2 Drittel. Was man einfach sehen muss, ich habe das auch persönlich erlebt, ich hatte vor 4-5 Jahren plötzlich unerwartete Lungen in Berlin, in beiden Lungen mit Lungeninfarkt. Habe dann auch bei der STIKO einen Antrag gestellt. Ich wollte in dieser Problematik, wo sich anfangs alle um die Impfungen geschlagen haben, nicht irgendwie ein besonderes Beziehungsplättchen. Da bin ich zweimal geimpft worden. Ich mache dann auch Grippeimpfungen, Pneumokokken, wie das Zeug heißt. Und dann habe ich vor 3 Wochen ein Gespräch gehabt, sehr gutes Gespräch, war ich sehr begeistert, mit Julian Nagelsmann. 2 Tage später lese ich, boah, der ist positiv. Ich direkt zu dem Arzt gelaufen, sag ich, guck mal nach. Da hat er mir, ich hatte 2 Impfungen, ich habe alle, hat er mir diese...
Booster?
Antikörper.
Den Test
hast du gemacht. Der Chefarzt, Jan hat das schon richtig. Antikörper, weißt du, was ich hatte? 0 Antikörper. Also ich hab die 3. Impfung jetzt nach einem halben Jahr. Jetzt ist da 2500 oder 3000. Du bist erst nach medizinischer, fachlicher Bewertung nach der 3. Impfung immun. Und deswegen kann der Süle auch nach der 2. Impfung noch einen anstecken. Das ist dann zwar nicht mehr so schlimm, aber das muss man einfach in dieser Frage wissen. Deswegen geht doch für mich... Man muss jeden versuchen, von der Impfung zu überzeugen.
Aber wir sind doch so irritiert mittlerweile, weil wir so viel Infos kriegen. Also ich spreche jetzt mal für mich, für meine Familie und Freunde und Bekannten, die ich habe. Dass erstmal gesagt wurde, 2 Impfungen und dann ist alles gut. Dann heißt es, die 3. Kommt nach der 3. die 4. und die 5.
Das wissen die jetzt nicht.
Aber das wissen sie jetzt noch nicht, aber es kann ja sein.
Die meinen, wird dasselbe, die wird nicht ausgebrochen.
Aber dann kann das ja nur sein, dass die Wissenschaft und die Virologen sagen, genau so ist es und genau so wird es sein. Und dann muss die Politik das umsetzen. Und kein Fußballverein und auch nicht der DFB übrigens.
Also ich finde wunderbar, dass wir jetzt so Medizinsendungen hier rüberschweifen.
Das ist auch übrigens nicht, was der jetzt gerade sagt, ja nicht so schwierig. Die Politik ist auch nicht gefordert.
Ja, natürlich. Ja. In erster Linie.
Ganz total.
So, jetzt wenn es klare Fakten gibt.
Da gibt es ja nicht. Das ist ja das Problem.
Die Ärzte sagen ja immer noch, ich weiß, wir wissen heute, nach Stand heute ist dann die Immunisierung perfekt. Aber wir wissen es nach dem Stand von heute nicht. Was wir wissen, dass wir Konflikt oder Corona nicht ganz wegkriegen, das wird genau wie die Grippe immer sind, weil ja jedes Jahr auch neue Kinder hier auf die Welt kommen. Und dann ist so ein Virus immer wieder möglich, aber er wird dann in Zukunft, in wie vielen Jahren, nicht schlimmer sind wie der normale Grippefall.
Und meistens der Verlauf, deshalb sollte man es erraten. Ne?
So, jetzt... Du hast jetzt nur einen Satz gesagt. Jetzt.
Noch mal, aber ich finde,
3 Euro.
Ich konzentriere mich schon. Auf jeden Fall würde ich das schon gerne nochmal mit Kimmich, weil ich finde, das ist ein Spieler, wir brauchen uns auch darüber nicht zu unterhalten, dass er in einer Vorbildfunktion steckt und dass er durch das, was er vorher gemacht hat mit seiner Kampagne, sicherlich beißt. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, sollte man schon ein bisschen Respekt wahren. Und ich glaube auch, dass ein Verein auch nicht lustig darüber ist. Auch ein Julian Nagelsmann wird nicht erfreut sein, dass die Spieler zurückkommen. Und er natürlich auch im täglichen Arbeit mit denen unter normalen Umständen immer damit rechnen muss. Das heißt, finde ich, zwingend, ich bin glücklich, in Deutschland leben zu dürfen eigentlich, dass man die Spieler viel, viel mehr aufklären sollte, weil wir wissen auch nicht, was dahinter steckt bei ihm, wenn wir den Fall Kimmich nehmen. Aber ich glaube, dass man das Thema allgemein viel mehr auch die Vereine viel mehr daran setzen sollten, die Spieler so aufzuklären, dass die sich halt wünschenswert impfen, weil auch in Julian Nagelsmann sich nicht erlauben kann, im nächsten Spiel 5 Ausfälle zu haben.
Das aber Inka, ist es denn nicht bei jemand wie Kimmich gerade, ich bin bei dir, ne? Ich würde den jetzt auch nicht an die Wand nageln.
Das aber macht
ich,
man aber,
aber
ja
ich kann
schon
doch trotzdem, ich kann doch trotzdem erwarten von jemandem, der erwiesenermaßen einer der clevereren Spieler ist, der sich viel mit anderen Themen auch beschäftigt, gerade von dem, kann ich doch erwarten, dass der sich in dem Fall halt auch schlau gemacht hat. Und wenn dann die Argumentation seinerseits ist, nicht, sich nicht impfen zu lassen, weil er die Langzeitstudien erst noch mal abwarten will, die es ja noch gar nicht geben kann, logischerweise, dann habe ich halt auch ein Problem mit der Argumentation. Natürlich steht ihm das frei zu sagen, ich möchte mich nicht impfen lassen. Aber ich hätte da schon von ihm, gerade von ihm, ein bisschen mehr erwartet.
Heiko, gibt aber noch mal ein Thema wegen der Kohle. Es gibt mal eine, ich mache mal einfach ein Kohlethema. Es nee, gibt nee, da, doch, nee, das ist wichtig. Das ist wichtig.
Nach der Werbung,
Kali. Kohle verdienen.
Nach der Werbung.
Kohle
verdienen. Erst ja. Nach Werbung.
Er muss jetzt unsere Zuschauer Kohle. Wollen auch mal Geld, das ist Geld gewinnen, weißt du? Das muss ich immer hören. Er muss Geld. Also ich, ja, kann, Kohle. Ich bin doch gezwungen, aber ich wollte nur sagen, mir ging es nach der zweiten Impfung zum Beispiel richtig bescheiden, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Deswegen kann ich verstehen, dass, wenn man solche Geschichten hört, dass der eine oder andere es vielleicht einfach nicht macht, weil er Angst davor hat. So, gleich lösen wir die Frage der Woche noch auf und dann wollen wir noch reden über die Fans des FC Bayern. Die sind ein bisschen sauer wegen des Sponsorvertrags mit Katar. Und Sie können jetzt erstmal, wie ich gerade versprochen habe, 100.000 Euro bei unserem Gewinnspiel gewinnen. Bis gleich.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Wir sind wieder zurück. Im Hilton Hotel am Münchner Flughafen Bad Stahlberg, Doppelpass. Und besprechen jetzt erstmal oder lösen erstmal die Frage der Woche auf, Jana, bitte.
Sie hat sich ja auch mit dem Thema Impfen beschäftigt. Sollen nur noch geimpfte Spieler für die Nationalelf auflaufen? Tatsächlich geht die leichte Tendenz Richtung ja, das sagen 60% unserer Zuschauer. Der Fußball erwartet Privilegien von der Gesellschaft und bekommt sie auch. Dann muss man auch geben. Und geben heißt in diesem Fall nur geimpfte Spieler. Impfen ist alternativlos. DFB will und muss Vorbild sein. Auf der anderen Seite sagen eben auch 40% Nein und begründen auch das. Auch wenn ich generell dafür bin, sich impfen zu lassen, sollte man nicht zwischen Fußballern und in Anführungszeichen normalen Arbeitnehmern unterscheiden. Solange es keine Impfpflicht gibt, sollte diese auch für Fußballprofis gelten. Und auch wenn das Thema natürlich ein sehr ernstes ist, zum Abschluss noch einer. Ein bisschen zum Schmunzeln. Anders als im Gesundheitswesen ist unsere Unterhaltungsbranche, ist der Profifußball eine Unterhaltungsbranche, Hashtag die Mannschaft. Und hier wäre eine Impfpflicht nicht vonnöten, denn Abstand und Distanzierung zum Fan wird ja schon vor der Pandemiezeit mehr als ausreichend praktiziert. So viel aus dem Netz. Wir wollen jetzt aber natürlich auch noch Ihre Antworten am Dopafon anhören.
Ich bin dafür, dass es eine Pflichtimpfung für Fußballer oder überhaupt Sportler gibt.
Nein, in Deutschland herrscht keine Impfpflicht, kein Impfzwang. Man kann an die Vernunft der Spieler appellieren, aber es nicht zum Zwang machen und sie ausschließen, wenn sie sich nicht impfen lassen.
Ich bin der Meinung, dass nicht nur in der Nationalmannschaft, sondern auch bei allen Vereinen nur Spieler teilnehmen dürfen, die mindestens zweimal gegen Corona geimpft worden sind.
Es ist ein unbedingtes Muss, dass sich die Spieler impfen lassen. Man kann nicht von den Zuschauern verlangen, sie müssen 2G haben und unsere Sportler laufen ungeimpft rum.
Ja, im Restaurant. Im Restaurant, der kocht da oben.
Möchte nur eure Meinung noch mal schnell hören zu dem Thema, einfach nur ja oder nein, Stefan? Sollen nur geimpfte Spieler in der Nationalmannschaft spielen? Ja oder nein, deine Meinung?
Ja.
Ja, fände ich als Verantwortung für die Gesellschaft gut.
Inka?
Ja.
Ja, ist schwierig bei uns. Weißt du? Kalli?
Eindeutig ja, und nicht nur für Fußballer, für alle Menschen. Ausnahmen gibt es nur für die, die aus medizinischen Gründen irgendwie sagt, das wäre problematisch, das kann jeder prüfen lassen. Gilt das nicht für Fußballer, gilt das für unsere gesamte Gesellschaft und zwar im Moment dreimal, nicht zweimal.
Heiko?
Sie?
Ja. Ja. Gut, haben wir das auch gelöst und geklärt.
Aber was ist deine Meinung?
Die würde, ja, richtig.
Jetzt, die würde ich jetzt mal gerne hören.
Das Problem ist, ich bin Moderator, ich muss neutral sein.
Nee. Das ist eine Frage, die würde ich jetzt gerne hören.
Ich schließe mich der Allgemeinheit an.
Also ja.
Für dich?
Ja.
Ja. Das wäre eine ganz schöne Sache, wenn wir uns hier alle kontrollieren lassen und er ist wie der Koch im Restaurant, der sagt, du küsst hier nur rein, wenn du geimpft hast und selber ist er nicht geimpft. Ja.
So, pass auf, ich habe mein Handy dabei. Ich zeig dir meine Impfung.
Ja, ich weiß ja, dass die impft. Das ist doch gut.
Dann machen wir jetzt weiter. Ist das okay? Ja, ja, danke schön. Ja. Also, Bayern München steht eigentlich sehr gut da. Tabellenerster in der Champions League, Tabellenerster in der Bundesliga. Aber es gibt auch kleine Baustellen. Gleich 4 Spieler sind in Corona-Quarantäne. Die Ultras stört einen Sponsorenvertrag mit Katar. Und mit dem alten Rivalen Dortmund gibt es kleine verbale Scharmützel. So schaut's aus.
Seit Kalle Rummenigge in Rente ist, sticht ihn ein bisschen der Hafer. Denn kaum ist man in der Liga mal ein paar Punkte vor der Konkurrenz, denkt Kalle bereits an die Bayern-Vitrine. Jetzt können wir schon langsam die Meisterschale etwas entstauben. Vielleicht ein bisschen früh, aber nachdem man sich um die Reinigung des DFB-Pokals keine Gedanken mehr machen muss, kann Bayern sich auf die Pflege der Schale konzentrieren. So schaut's aus. Zur Erinnerung, Bayern München, bei denen ja angeblich alles so super und überragend läuft, ist vor 3 Wochen mit 0:5 im Pokal untergegangen. Ein Triple gibt's also schon mal nicht mehr. Und Rummenigge bekommt Feuer von einem alten Freund. Ich habe noch keinen Dortmunder gehört, der gesagt hat, dass wir schon den Pokal polieren. Wir ticken anders. So schaut's aus. Bescheidenheit ist eine Zier, bei Rummenigge fehlt sie hier. Vielleicht wollte Kalle ja nur ein bisschen davon ablenken, dass viele Fans nicht so begeistert sind, dass der FCB seinerzeit einen Millionendeal mit Qatar Airways abgeschlossen hat. Geld stinkt aber nicht, sagt Rummenigge dann. Und? Wir haben gutes Geld bekommen. Richtig, nur halt leider von einem nicht ganz so guten Partner. Katar, die kleine Wüstenautokratie am Golf, wo nächstes Jahr die WM stattfindet und man es mit den Menschenrechten nicht ganz so genau nimmt. Bayern München mag übrigens Katar auch nicht. Jedenfalls nicht, wenn mit katarischem Geld Superstars finanziert werden und die Konkurrenz von Bayern München gestärkt wird.
Wir haben keinen Milliardär oder keinen Staat, der uns finanziell da hochgepimpt hat.
Doch, es ist die gleiche staatliche Geldquelle, die in Paris wirbt und auch dem FC Bayern Millionen zahlt. Macht aber nichts, denn Uli Hoeneß ist beim Thema PSG ganz sicher, euer Scheißgeld, das reicht nicht. Moment mal, Rummenigge hat doch gesagt, aus Katar kommt gutes Geld. Was stimmt denn jetzt? Ach so, Scheißgeld ist es nur, wenn es nach Paris fließt. Gutes Geld ist es, wenn es nach München kommt. So schaut's aus.
Alfred, deine Meinung dazu? Zu diesem Themenkomplex?
Also das war ein sehr guter Beitrag, fand ich jetzt.
Ja. Gerade, weil, Dankeschön, ja, ich werde es wieder geben.
Wirklich sehr gut, weil man hat schon bei Bayern München den Eindruck, dass sie also Manchester City und Paris Saint-Germain immer wieder kritisiert wegen des Geldes aus der Region. Das Geld aber selbst gerne nehmen und das passt irgendwie nicht zusammen. Da müsste sich der FC Bayern irgendwann mal entscheiden, was er eigentlich will. Entweder er nimmt das Geld aus Katar, dann muss er den anderen das aber auch zubilligen. Aber Uli Hoeneß hat letzte Woche, glaube ich, erst wieder von dem Scheißgeld gesprochen. Der richtige Satz war, Geld, was nach München fließt, ist diese gutes Woche Geld. Oder diese Woche ist gutes Geld. Das, was nach Paris fließt, ist schlechtes Geld. Das passt nicht zusammen, das ist auch nicht gut. Und ist das FC Bayern auch nicht würdig?
Passt es zusammen? Nee, ne?
Ja, die, ich glaube, die moralische Latte für Bundesligisten hängt offenbar tiefer als beispielsweise für den DFB. Wenn der DFB jetzt einen Vertrag mit Katar machen würde, würde das ja, glaube ich, dann wären wir uns hier, glaube ich, einig in der Runde, dass das überhaupt nicht ginge.
War auch ein Thema. War ja auch ein Thema.
War ein Thema. Katar Airways. Weil nämlich die Marketingabteilung des DFB sich sozusagen bei Katar Air gemeldet hat und gesagt hat, wie sieht's denn aus? Lufthansa hat nicht mehr so das Geld wegen Corona. Mhm. Können wir da irgendwie zusammenkommen? Und beim DFB ist es aber noch so, dass das Präsidium halt noch Einfluss hat und dann sagen kann, das wollen wir aber nicht. Bei Bayern München ist es so, dass die ausgegliederte Profi-Aktiengesellschaft das halt selbst entscheiden kann und der Verein halt überhaupt nicht mehr die Hand darauf hat, was denn eigentlich die Aktiengesellschaft für Verträge abmacht. Und das, darin sehe ich sicherlich auch ein Problem, dass es da halt überhaupt keine Kontrolle gibt.
Also ich bin auch grundsätzlich, was ja eben auch der Alfred gesagt hat, Geld ist Geld, für jeden das Gleiche, aber es spielt schon eine Rolle, was die nach Paris oder nach England schicken, dann sind sie ja auch richtig im Management führend, dominierend. Also Mitarbeiter aus den arabischen Staaten. Bei Bayern München muss man sagen, für mich eindeutig der bestgeführteste Verein der Welt. Hier kommt dieses Geld auch aus Katar, da hast du recht. Aber damit können die nicht die Vereinspolitik beeinflussen, wie sie das irgendwo anders machen. Und das ist für mich nochmal eine andere Nummer. Wir haben ja alle gehofft, oder ich jetzt nicht unbedingt, aber die Gegner von Bayern München, wenn jetzt mal erst hat der Hopfner gehört, dann der Rummenigge oder der Hoeneß, wenn die mal nicht mehr da sind, dann ist, geht auch ein bisschen die Souveränität verloren. Aber mit Herbert Hainer hat man einen, einer der erfolgreichsten DAX-Unternehmen. Der Kahn macht das gut, dann der Dresen hat man für Finanzen inne, aus einem Finanzvorstand, man hat den Nagelsmann, man hat einen jungen Manager. Also das ist ein top geführter Verein und er hat auch das Recht zu sagen, wenn die mir jetzt einen Vertrag geben für Katar Airways, ich habe die ja gesehen, ich war damals vor 2 Jahren in den USA, dann haben die den direkt mit einem großen Flieger die ganze Mannschaft transportiert. Das, was du jetzt sagst, Jan, bei der Lufthansa, die haben das beste Management mitgeführt. Top-Zahlen sind Sponsor oder wollen auch gerne Sponsor des DFB sein. Dann sage ich, das ist ein Aushängeschild unserer Wirtschaft. Das ist ein Aushängeschild von Deutschland. Und wenn die diese Corona-Krise wirtschaftlich so super gemeistert haben, wie wir es jetzt überall lesen und hören, dann sollte das auch der Sponsor der deutschen Nationalmannschaft sein. Die zahlen ja nicht mit Hosenknöpfe. Da muss man auch mal auf ein paar Mark verzichten, wenn die mehr zahlen.
Braucht Bayern diese Kohle?
Also ich sag mal so, es ist ein klarer Widerspruch. Entscheidend wird ja sein, der Vertrag läuft ja 23 aus, ob der verlängert wird. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ich sage aber auch, bekommen 17 andere Vereine dieses Angebot, bin ich mir ziemlich sicher, dass ganz viele es unterschreiben werden.
Und dann spannend wird es ja bei der Jahreshauptversammlung jetzt. Ne? Ich glaube, da ist ja der Antrag liegt ja vor, dass Katar quasi, dass der Vertrag aufgelöst werden soll, dass man eben nicht verlängert wird. Genau. Und wie der FC Bayern jetzt damit umgeht, weil das Thema ist auf dem Tisch und ich glaube, die Fans sind, zumindest die meisten sind auf dem Baum. Und wenn es um die Kohle geht, du hast ja gefragt, ob der Bayern darauf, FC Bayern darauf angewiesen ist. Ich glaube, wir reden über 17 Millionen, glaube ich, pro Jahr. Die würden ja nicht null kriegen, wenn sie jetzt einen anderen Sponsor hätten. Also sprich, die Differenz wird ja jetzt...
Also sind sie nicht angewiesen, wenn ich dich...
Ich sage nein.
Ist es deine Meinung zumindest? Ja. Wir haben gehört, viele Bayern-Fans also stören sich an diesem Vertrag. Jana, wir haben hier auch viele Bayern-Fans. Was ist denn die Meinung?
Man muss ja auch sagen, dass die Fans eigentlich dieses Thema jetzt jüngst aufgemacht haben mit diesem Plakat bei dem Spiel gegen den SC Freiburg. Für Geld waschen wir alles rein, war darauf zu lesen. Seitdem wird ja so heftig darüber diskutiert. Das stimmt, dieser Antrag liegt vor. Jahreshauptversammlung ist am 25. November. Es würde eine einfache Mehrheit brauchen, damit das eben dieser Deal nicht fortgesetzt wird, über 23 hinaus. Sie als Bayern-Fan, wie sehen Sie denn dieses Geld aus Katar?
Ja, ich sehe es so ähnlich wie die Runde gerade. Das wurde ja schon angesprochen, gerade auch von Effe. Ja, andere Vereine würden mit Sicherheit sofort unterschreiben, wenn sie das Geld kriegen könnten. Und die Fans jetzt auf der Jahreshauptversammlung sind auch nicht dumm. Und die werden sehen und entscheiden. Und der Vorstand sollte auch genau hinhören.
Ja, also für Sie ist es entscheidender, dass man dann als FC Bayern wettbewerbsfähig bleibt, mit diesen großen Clubs mithalten kann und dann sieht man auch mal über diese kritischen Menschenrechtsverletzungen oder Korruptionsvorwürfe hinweg?
Sollte man eigentlich nicht drüber hinwegsehen, weil das ist aber, da reicht die Sendezeit nicht, um das zu diskutieren. Kalli würde wieder sagen, wenn ich mit den Worten sprechen darf, die sind alle bekloppt. Ja, das Geld muss da sein, der Sport geht weiter und international ist es nun mal wichtig, viel Geld zu haben oder einzunehmen. Und das geht nun mal eben halt über große Fleischtöpfe, die aber auch nicht mehr überall in der Ecke stehen.
Vielen Dank.
Inga, was ist deine Meinung dazu?
Ja, es ist moralisch schon...
Ist es Doppelmoral oder...
Vielleicht. Und dann kannst du natürlich auch direkt in die Runde werfen, ob Deutschland nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft dran teilnehmen sollte. Genau. Ich glaube auch, wenn wir jetzt von den Beträgen sprechen, wenn du einen neuen Sponsor bekommst, hast du vielleicht eine minimale... Differenz oder Verbesserung, je nachdem, wie man es aushandelt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, auch wie Stefan sagt, wenn jetzt 17 andere Vereine das Angebot bekommt, wie viele da Nein sagen, glaube ich, könnte man eventuell auch von der Hand ablesen. Von daher finde ich, es ein sehr, sehr schwieriges Thema, aber ein Thema, was man auf jeden Fall thematisieren sollte.
Das Thema ist ja auch deshalb ein bisschen schwierig, weil vor 8 Jahren der Karl-Heinz Rummenigge 2 Rolex-Uhren geschenkt bekommen hat in Katar. und danach halt sehr positiv über alles gesprochen hat, was Katar anging, was die Weltmeisterschaft anging. Also man kann sich vorstellen, was mit einem DFB-Präsidenten wäre, wenn das passiert wäre. Das meine ich halt auch, dass dann die moralische Latte halt beim Verein woanders hängt als beim Deutschen Fußballbund.
Ich glaub, das kann man nicht ganz wechseln, das kann man nicht ganz wechseln, aber eins ist völlig klar. Dass Bayern München oben mitmischt, hängt damit zusammen, nicht nur mit der erstklassigen Vereinsführung und der Arbeit, weil sie da klar die Nummer eins der Welt sind, sondern auch Adidas lässt grüßen, Audi lässt grüßen. Ich will die jetzt gar nicht alle, ich könnte jetzt alle...
Nee, das,
du Kalli, wir reden doch jetzt über Katar. Und das ist ein Firma, alle fliegen, mit Emirates Airlines, alle fliegen mit Katar. Das haben die größten Fluggesellschaften, die größten Flughafen. Aber das ist ja nur ein Sponsor, der nicht entscheidet. Ja,
Kalli, wir fliegen jetzt in die Werbung, genau. Ja, Stefan weiß Bescheid, Alfred auch, wenn
Abflug nach Katar hier kommt.
So, Tops und Flops haben wir gleich noch von Stefan zusammengestellt von der bisherigen Saison und die Szene der Woche. Und der Doppelpass geht wieder auf Tour und wird Ende November dreimal in Frankfurt zu Gast sein. Sie wollen sicherlich am 26., 27. oder 28. November dabei sein. Dann rufen Sie an unter 01379 360 560 oder schicken Sie eine SMS mit Tour an die 99699 und gewinnen Sie mit unserem exklusiven Partner Mainova einmal zwei Tickets für den Doppelpass on Tour. Viel Glück.
Werbung Anfang. Werbung Ende.
Wir sind nochmal zurück hier live im Hotel am Flughafen beim Stahlwerk Doppelpass. Und wie versprochen kommt jetzt ein wunderschönes Tor.
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Ja, wir hätten uns jetzt für 9 verschiedene entscheiden können, haben uns aber für das 7:0 durch Riedle Baku entschieden. Also wir sehen hier, er war schon bei der Ballbehauptung dran beteiligt. Ein bisschen durch technische Probleme, ein bisschen verruckelt. Trotzdem sieht man, wie schön das Ding am Ende des Tages war. Also Reus legt auf ihn ab, er dann im 16er guckt sich das ganz genau an und schlänzt das Ding dann ins linke obere Eck. Es war seine Torpremiere, er wurde ja noch nachnominiert und Hansi Flick hat dazu gesagt, das war schon die Marke Traumtor. Also das hat er genutzt, die Chance, und hat sich da dieses Sonderlob von Hansi Flick verdient. Die beiden Auftritte zuvor im Nationaltrikot, die waren nicht ganz so erfolgreich. Jetzt aber scheint es für ihn zu laufen und das dann ausgerechnet in Wolfsburg in seinem Wohnzimmer. Das macht doch Lust auf mehr, heute dann gegen Armenien.
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
So, und wir fassen noch so ein bisschen zusammen, was wir alles besprochen haben. Und Stefan hat sich wie immer sehr viele Gedanken gemacht und Tops und Flops.
Sehr gut.
Stimmt doch.
Ja.
Du warst bei der Besprechung heute Morgen auch schon dabei. Du bist, ich bitte dich, ne? Ja. So, mit den Tops fangen wir an. Stefan?
Ja. Freiburg,
dein Part. Hm?
Glaube ich, muss ich ja nicht erklären, steht für sich. Leroy Sané haben wir lange drüber gesprochen, auch klar. Stahlwerk Doppelpass, habe ich gesagt, auch mal die zu loben, die hinter der Kamera sind.
Bravo.
Nicht nur wir, die hier sitzen, sondern wirklich, was da frühmorgen schon los ist, hinter der Kamera, das ist wirklich großes Kompliment wert.
Und die Flops noch? Auch relativ einfach, ne?
Das ist auch relativ einfach, genau. Haben wir auch drüber geredet, über den ersten Punkt, Führungsspitze beim DFB. Ich hoffe, dass sich endlich etwas verändert. Und die Verabschiedung von Löw haben wir auch besprochen.
Ja.
War auch eher ein Armutszeugnis.
Ja. Ja, wunderbar. Also, dann sind wir fast am Ende. Inka, danke, du hast am meisten einbezahlt, aber Jana hat auch noch ein bisschen Geld, ne?
Bei den Tops dann noch anfügen, ja, genau. Nämlich die Spenden aus unserem Publikum Woche für Woche. Da ist ein großes Danke angebracht. Heute geht das Danke raus an den Bayern-Fanclub Rote Armada Stuhlfelden aus Salzburg. Silke und Sven Krause aus Kronshagen bei Kiel. Uwe aus Hagen, der grüßt Josef Schröer im Wohnheim Wolbehagen. Die Bayern-Burschen Peter und Uwe, die grüßen die Familie Caravelis. Und Uwe aus Hagen grüßt nochmal, und zwar seine Knobelfreunde vom Club 111. Das sind insgesamt 140 Euro, die zusammengekommen sind. Tolle Summe. Vielen Dank dafür. Alles wie immer für den guten Zweck. Und jetzt habe ich noch einen kurzen Sendehinweis für Sie. Sie können nämlich eigentlich direkt dranbleiben. Grand Slam of Darts heute unter anderem mit dem Weltmeister Gavin Price und dem Deutschen Martin Schindler. Und zuvor noch Deutschland Cup im Eishockey. Also eigentlich kann man den Fernseher bei Sport 1 gleich anlassen.
So ist, und ich merke gerade, es gibt wieder Bier hier. Das ist ja wunderbar. Ja. Inka, vielen Dank für den Besuch. Alles Gute beim FC Zürich.
Dankeschön.
Und wir, bin sicher, wir sehen dich irgendwann in der Bundesliga. Wir drücken dir ganz fest die Daumen dafür.
Vielen Dank.
Danke an die Runde. Ich möchte auch noch mal ganz schnell, Stefan hat es vorweggenommen, aber habe mich sehr gefreut, heute wieder hier sein zu dürfen. Und ich möchte mich auch beim Team hinter dem Team ganz herzlich bedanken. Alles alte Bekannte, wir haben uns alle, glaube ich, eine schöne Sendung gemacht und uns gefreut. Jana, dir auch wie immer, herzlichen Dank. Ihnen hier im Publikum. Und schönen Sonntag noch. Jetzt kommen noch pur Klassiker und bleiben Sie gesund. Tschüss.